Gude. Das ist 50 plus 2. Mit Nico und Niklas.
Bundesliga-Rückblick, 5. Spieltag. Mein Name ist Nico Heimer und bei mir sitzt der Mann, der gestern mit Freude feststellen durfte, dass Taylor Swift an einem neuen Album arbeitet, Niklas Levinson.
Macht sie wirklich?
Naja, sie hat einen Freund wieder.
Ah,
okay. Demnach eigentlich ja, oder?
Ist das jemand Bekanntes?
Es ist niemand anderes als Travis Kelce, Starting Tight End.
Was?
Starting Tight End der Kansas City Chiefs, bester Tight End der NFL. Und ein absoluter, der hat es einfach in Existence gesprochen. Der hat seit Monaten in seinem Podcast erzählt, dass er Taylor Swift daten will. Und sie daten jetzt. Sie war gestern mit seiner Mama in der Box, sind danach gemeinsam aus dem Stadion rausgelaufen, er und sie. Also Kansas City Tears,
der
coming next year.
Der beste Beweis für sogenannte Manifestation.
Er hat es richtig manifestiert.
Er hat es richtig manifestiert, der Mann.
Ja.
Also Taylor Swift holt quasi jetzt vielleicht 15 Jahre später nach, endlich einen Footballspieler zu daten.
So ist es.
Das ist ja eigentlich das, was du in der Highschool machen möchtest, wahrscheinlich in den USA. Gratulation. Ich habe es gar nicht mitbekommen, weil ich war
gestern, also seit Wochen haben sich die Gerüchte so verdichtet.
Ja.
Und sie ist aber gestern straight up einfach in der Box gewesen, bei einem National Televised Football Game. Also jeder hat es gesehen, das war das Coming Out quasi der beiden. Ja.
Und sehr schön. Ja, ich war gestern
sagen, Travis Kelce ist wirklich auch ein brutal cooler Typ.
Okay.
Also muss man dazu noch sagen, und für alle,
ich freue mich aufs Album,
gelernt, dass der Name Kelce ausgesprochen wird. Haben Sie in dem Podcast irgendwann gesagt? Das ist eine ganz andere Geschichte. Was ging bei dir am Wochenende?
Ja, ich war off the grid, deswegen habe ich es nicht mitbekommen. Ja. Off the grid heißt in dem Fall, ich war auf dem Volkswagen Familienfest.
Mhm. Ja, und hast du eine Volkswagen Familie gegründet oder?
Also, stand jetzt nicht, das noch nicht, aber ich war auf dem Volkswagen-Familienfest, was auch so eine Art, das ist so die, ist eine Art Sonnenfinsternis, was ist seltener, Sonnen- oder Mondfinsternis?
Sonnenfinsternis würde ich,
ja.
Ich weiß
nicht. Ich glaube schon, aber es ist so eine Art, wenn es selten ist, ist es eine Art Sonnenfinsternis unter den Firmenfesten, weil es findet irgendwie nur so alle, also es gibt kein festes Intervall und das letzte war irgendwie 2004 oder 5 oder sowas, also die finden in sehr, sehr großen Abständen statt. Angeblich war dort gestern die längste Fressmeile Europas oder sowas.
Junge.
Also wurde ordentlich aufgetischt, muss man sagen. Mhm. Ich war am Start und wir haben ein paar tolle
Gab es die berühmte Kantinen-Currywurst?
Die Kantine war geöffnet, aber der Andrang war zu groß, um sich dort dann was zu holen. Okay, das hat zu lange gedauert. Ja. Erstmal sehr, sehr tragisch. Ich habe sowohl, das waren da und ich bin kurz danach gekommen, Kovac und Arnold.
Ah!
Beide verpasst.
Ja. Arnold wahrscheinlich einfach auf Schicht gewesen, höchstwahrscheinlich. Ja. Ne? Das war einfach zum Arbeiten da.
Hätte ich ein bisschen Smalltalk machen können.
Ja.
Aber was wir gemacht haben, wir haben ein paar, wie ich finde, sehr gute neue Geschäftszweige oder Ideen für VW entwickelt.
Ja, okay.
Die wir vielleicht hier präsentieren können, in der Hoffnung, dass sie dann darauf anspringen.
Bitte? Ja, was haben wir denn?
Vielleicht könnte VW in den öffentlichen Verkehr einsteigen und zum Beispiel Straßenbahnen entwickeln oder
okay.
sowas. Und das wäre dann der Volkswagen.
Gut.
Sehr gut.
Ja. Das klingt aber immer so, als wäre es von der Bild-Zeitung vorgeschlagen, wenn man Volk davor macht. Ne? Das ist doch immer so eine Bild-Zeitungsnummer gewesen.
Dann bleibt das jetzt auch eine Bild-Zeitungsnummer, kann ich schon mal sagen. Das zweite war nämlich, dass die VW-Kantinen eigentlich Volksmagen heißen sollten.
Aber die Currywurst, wie Gerhard Schröder schon eins sagte, ist Kraftriegel. Der Kraftriegel der deutschen Arbeiter.
Und ein letzter Vorschlag war, finde ich eigentlich am besten, das ist auch mein eigener, dass VW einmal im Jahr unter der Belegschaft eine Art Kampfturnier austragen sollte, Boxturnier, wo dann der Gewinn... Das Volksschlagen, wo dann der Gewinner irgendwie einen Tiguan kriegt oder sowas.
Eigentlich gute Idee. Du stellst den Tiguan einfach nur hin und lässt alle raus, alle VW-Mitarbeiter, aus der Tür raus und sagst, Last Man Standing kriegt das Auto.
Das wäre auch so geil, Alter,
Battle Royale. Also, warum denn nicht? Ja, also VW, wenn ihr in die Richtung Interesse habt, wir sind bereit, da uns zu unterhalten.
Ja, und letzter Satz von mir, da können wir gerne reinstarten, ist eine kleine Info. Gab keine Updates mehr, weil viel los war, aber heute ist der letzte Tag, an dem gespendet werden kann für die Spendenaktion zugunsten der Toni-Kroos-Stiftung. Ja. Läuft heute um 0 Uhr ab.
Wann geht für dich die Reise los?
Freitag.
Freitag geht's los.
Ja. Ich pack den Link nochmal in unsere Episodenbeschreibung vielleicht für die Spendenseite. Mhm. Und wer jetzt noch was verändern möchte am Ranking, der muss jetzt zuschlagen. Also das noch als letzter Hinweis von mir.
Zugeschlagen. Ihr findet alles in der Videobeschreibung dazu. Und dann geht am Freitag die große Reise los. Ich bin sehr, sehr gespannt. Kurzer Disclaimer von mir. Ich war auf einer Familienfeier, ja, hoffentlich nur einmal im Leben pro Person vorkommt und konnte den auch am Samstag wenig live gucken. Ich habe mir Mühe gegeben, alles nachzuarbeiten, aber ich will nur mit offenen Karten spielen, dass ich so wenig Bundesliga live sehen konnte an diesem Wochenende wie, ja, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal.
Ich hatte meine Augen überall, von daher, das kriegen wir auf jeden Fall hin.
Sehr, sehr gut. Wir gehen rein mit dem Spiel vom Freitagabend und es ist der VfB Stuttgart, der Darmstadt empfängt und das bedeutet vor diesem Spieltag auch die beste Offensive der Liga empfängt die schlechteste Defensive. Und wer da sagt, da erwartet man doch ein Spiel in eine Richtung, der hat recht.
Der hat recht, auch wenn der Spielverlauf zunächst da so ein bisschen in die Quere kommt, aber das Tor der Darmstädter, das Führungstor, fällt, glaube ich, auch unter die Kategorie aus dem Nichts.
Ja.
Sie Skarke macht das gut gegen Ito auf der Außenbahn, bringt da eine Flanke, die aber an sich recht harmlos ist. Und ich glaube, wenn die Kommunikation da besser ist, kann Nübel den Ball einfach auflesen, denn da ist niemand in akuter Bedrohungsnähe. Aber Zagadou macht doch mal einen Vintage-Zagadou, würde ich sagen.
Ja.
Und hält
ich
den
will ihm nicht mal so richtig einen Vorwurf machen, weil eigentlich, man sieht an der Fußhaltung, dass er den eigentlich, er macht eigentlich in meinen Augen fast
alles. Also er will kein Eigentor machen.
Nee, der will ihn vorbeispitzeln und er macht dafür eigentlich auch fast alles richtig. Auch die Fußhaltung sieht gut aus und er trifft ihn halt dann genau so unglücklich, dass er ihn sich selber reinspitzelt. Und dann hast du vollkommen recht, ist es Vintage, Zagadou. Ansonsten wieder, wie in dieser Saison, sehr ordentliche Leistung vom Franzosen.
Ja, und es ist so ein bisschen, also der VfB ist ja generell seit 2 Jahren gefühlt eine Mannschaft, wo man sich fragt bei den meisten Leuten, wann kommen die endlich? Also wenn man objektiv denkt, ey, da steckt in ganz vielen Spielern sehr viel Potenzial, was aber irgendwie nicht konstant abgerufen werden kann. Und Zagadou ist ja auch jemand, der genau damit Probleme hatte, von dem eigentlich klar war, dass er auch eine, also der ist ja nicht nur ein physischer Klotz, sondern war eigentlich auch bekannt dafür, mit dem linken Fuß eine gute Eröffnung zu haben. Aber immer diese mentalen Aussetzer, die es letztendlich fast teilweise, zeitweise unmöglich gemacht haben, ihn spielen zu lassen.
Ja, also gerade in seiner Stuttgart-Zeit bei Dortmund auch schon dafür bekannt gewesen, aber gerade in der Stuttgart-Zeit, die erste Saison, also die abgelaufene, die war sehr, sehr, sehr schwierig phasenweise.
Und das ist jetzt aktuell, würde ich sagen, auch wenn man das Eigentum mal ausklammert, würde ich fast sagen, der beste, stabilste Zagadou, den wir bisher gesehen haben.
Oh, auf jeden Fall. Ich finde, in dieser Saison ist er mir, und das Leipzig-Spiel würde ich ausnehmen, da haben alle Stuttgarter, haben 5-1 verloren, passiert. Aber ansonsten ist er mir in jedem einzelnen Spiel, und ich inkludiere das Darmstadt-Spiel, trotz des Eigentors positiv aufgefallen in dieser Viererkette. Und das ist natürlich auch ein kleines Puzzleteil dieses jüngsten Stuttgarter Erfolges. Und wenn wir sagen, jüngster Stuttgarter Erfolg, dann können sich alle denken, die Spiele nicht verfolgt haben. Der VfB lässt es nicht auf sich sitzen und dreht dieses Spiel noch. Und zwar, in Person, zuallererst mal der Ausgleich von Enzo Milio nach Vorlage von Girassi. Erste Vorlage von Girassi im VfB-Trikot. Und wenn man die sieht, fragt man sich, warum eigentlich? Weil das war wunderbar gemacht.
Ja, das war Textbook, Spiel mit Rücken zum Tor, Ball festgemacht. Keinerlei Chance für Clara ist es, glaube ich, da irgendwie, um ihn herumzukommen, an den Ball zu kommen, legt den Ball sehr gut ab und Mio nimmt sich dann diesen Abschluss. Generell bemerkenswert, wie das Gegentor den VfB einfach überhaupt nicht interessiert hat. Also man würde jetzt plakativ sagen oder man würde jetzt allgemeinplatzmäßig sagen, im Stil einer Spitzenmannschaft, aber war es halt wirklich. Weil
ich
hab
auch geschrieben, es ist unglaublich, in welchem Selbstverständnis die einfach weiterspielen.
Einfach weitergespielt haben.
Scheißegal, Tor kassiert, mir doch egal.
Und dann ist es ja auch nach dem Mio-Tor, das fällt in der, ich glaube, 22. Minute, ist es dann 10 Minuten später Serhou Girassi selbst, der zum ersten Mal in diesem Spiel trifft, zum 9. Mal in der Saison. Und das auf eine Art und Weise, also
es ist ein 4. Ballkontakt im ganzen Spiel. Ne? Ja. Ein macht dann Assist und er nimmt diesen Ball also mit dem Rücken zum Tor 17 Meter auf, dreht sich in Passrichtung auf und damit entgegen der Bewegungsrichtung der Verteidiger, ideal gemacht. Und aus der Drehung nagelt er das Ding aus 17, 18 Metern da rein. Halt einfach, wenn du heiß bist, dann machst du solche Tore.
Das ist die Welle.
Ja.
Er surft sie gerade und ich bin gespannt, wie lange er sich surfen kann, aber aktuell surft er sie. Das haben ja Stürmer immer mal wieder mal. Ja. Also ich habe da am Wochenende, haben wir dann Christoph und ich drüber gesprochen, da habe ich gesagt, ich erinnere mich noch an diese, glaube ich, 12-Tore-Halbserie von Bas Dost einmal, wo der auch gefühlt mit jedem Ballkontakt ein Tor gemacht hat.
Oder Ibisevic in der Aufstiegssaison von Hoffenheim.
Ja, also da hast du einfach, da läufst du heiß und es klappt einfach alles. Und Girassis Motor wird auch abkühlen, muss abkühlen, weil das ist ein Schnitt, wenn er den Schnitt von wenn er 2-Tore-Schnitt über die Saison hält, dann macht er 68 Tore. Von daher
glaube ich nicht dran.
Glaube ich auch nicht dran, tendenziell. Aber nichtsdestotrotz, er trieft einfach vor Qualität. Und das Wichtige bei ihm ist ja auch, und da würde ich ihn auch abgrenzen von Leuten wie Bas Dost, selbst wenn Girassi keine Tore machen würde oder weniger Tore macht, was passieren wird, hat er immer noch einen enormen Mehrwert, weil er im Spiel mit dem Rücken zum Tor so unglaublich stark ist.
Er bereitet ein weiteres Tor vor. Das wird dann zurückgepfiffen. Und das ist eine wunderbare Kombination aus Führig, Girassi, Führig, die beiden finden auch wirklich auf eine Art und Weise zueinander in den letzten Wochen und Monaten, dass es richtig Spaß macht. Wird wegen Abseits zurückgenommen, aber die Kombination brutal, brutal.
Brutal und falls man sich wundert, warum wir jetzt in der Spielnachbesprechung wenig über Aktionen von Darmstadt sprechen, liegt das daran, dass es quasi keine gab. Die Mannschaft nimmt 4 Abschlüsse in diesem Spiel, 2 davon von außerhalb des Strafraums. Also es gibt einfach nicht wahnsinnig viel Raum.
Stuttgart hat sie dominiert.
Ja.
Stuttgart hat sie dominiert und sie machen noch das 3:1. Guirassy mit, ich weiß, es ist erst sein 10. Bundesliga-Tor, aber es ist gefühlt der 12. Lupfer.
Ja, stimmt.
Wie viele Lupfer-Tore kann man machen? Hätte letzte Woche sogar einen Lupfer-Kopfball gemacht.
Stimmt, ja.
Also das ist doch wirklich Wahnsinn. Der macht da sein 10. Saisontor zum 3:1 gegen Darmstadt und das ist auch das Endergebnis und in meinen Augen absolut verdient.
Es ist hochverdient. Das ist ein Klassenunterschied zwischen beiden Mannschaften und genau das hätte man in der Vorsaison, glaube ich, eben nicht erwartet, wenn die aufeinandertreffen. Wer nochmal eine Erwähnung, finde ich, verdient hat beim VfB, wer so ein bisschen im Schatten von Guirassy, aber auch eine enorm wichtige Rolle einnimmt, ist Angelo Stiller.
Ja.
Der hat jetzt hier in dem Spiel 14 Pässe ins letzte Drittel gehabt, bei einer Passquote von 93%, 83 von 89 Pässen angekommen,
Ja. Hatte
0,2 Expected Assists selber generiert und 8 von 9 Zweikämpfen am Boden gewonnen. Der bietet da aktuell aus dieser Position heraus, defensiver Mittelfeldspieler, eigentlich das Komplettpaket. Der ist mit Ball wie gegen den Ball unheimlich stark und also wenn man ihn so spielen sieht unter Sebastian Hoeneß jetzt und sieht, wie offensichtlich begabt und hochveranlagt dieser Mann auch mit Ball ist, ist eigentlich ein Rätsel, wie der bei Hoffenheim so gar keinen Fuß auf den Boden bekommen hat.
Und wir haben ja in einem Shopping-Guide, ich glaube, ich war es da, Angelo Stiller zum VfB auch vorgeschlagen, in der Hoffnung und dem Gedanken, dass es gut funktionieren würde, mit seinem Partner auch Atakan Karasor. Und wie gut die beiden das machen, finde ich dann trotzdem einfach beeindruckend. Karasor, 89% Passquote, 8 von 8 Zweikämpfen gewonnen, 3 von 4 in der Luft. Auch ja ein Spieler, der schon in den letzten Jahren, der macht seine Arbeit, ohne auch nur ansatzweise irgendwelche Forderungen zu stellen, irgendwelche eigenen Ansprüche zu haben und ist für Angelo Stiller der perfekte Nebenmann, dass der seine Qualitäten am Ball und seine Passqualitäten entfalten kann. Gefällt mir sehr,
sehr gut. Ist ein sehr tolles Mittelfeldduo und generell würde ich sagen, VfB, fantastischer Saisonstart, ist Stand jetzt die Überraschungsmannschaft der noch sehr, sehr jungen Saison,
Ja. Haben
jetzt ein Auswärtsspiel in Köln, wo sie aufgrund der aktuellen Konstellation als Favorit reingehen, ist für mich definitiv so. Dann kommt Wolfsburg, Stuttgart, Hoffenheim, also auch tendenziell aktuell schon auch nicht die leichtesten Gegner, ein paar schwierige dabei. Mal schauen, wie es danach aussieht. Aber Stand jetzt finde ich wirklich, was ich betonen möchte, ist, für mich ist das, was der VfB in den ersten 5 Spielen gemacht hat, kein Unfall. Diese 12 Punkte, die sie geholt haben, die sind nicht irgendwie in den Schoß gefallen.
Nein.
Das ist Produkt von einer sehr, sehr guten Mannschaftsleistung. Man kann sich bei V-Analyst diverse Zahlen anschauen zu den aktuellen Bundesliga-Teams in der Saison. Die einzigen Mannschaften, die in der Bundesliga mehr Pässe pro Ballbesitzsequenz im Schnitt gespielt haben als Stuttgart, sind Leipzig, Leverkusen und Bayern.
Das ist gute Gesellschaft.
Die sind nach Leverkusen die Mannschaft mit den meisten Sequenzen von 10 Pässen am Stück. Das nochmal und haben, glaube ich, den zweithöchsten XG aus dem Spiel heraus generiert
in der
Bundesliga aktuell. Also der VfB hat sich diese Sachen nicht irgendwie erschwindelt, sondern mit gutem Fußball verdient und erspielt. Und das darf wirklich nochmal betont werden.
Und Sebastian Hoeneß gefällt mir auch sehr, sehr gut in der Außendarstellung, in der Form, wie er diese aktuell ja auch, und das weiß auch jeder beim VfB, klar, es ist gerade eine Hitzewelle, die sie reiten, die wird nicht ewig so weitergehen, aber wie sie das moderieren, wie sie damit umgehen, gefällt mir sehr, sehr gut. Auf der anderen Seite, Thorsten Lieberknecht, bei dem liegt die Betonung wirklich immer mehr auf Knecht. Du hast das Anzugsinterview nach dem Spiel nicht gehört, ne?
Meinst du mit dem Cluburlaub
genau,
das?
Genau.
Ja,
wo
doch,
er
das
sagt, dass die Bundesliga sei wie ein Cluburlaub, wo die Clubchefs mit genauem Blick drauf schauen, wie die Gäste sich benehmen, wie die angezogen sind und ob sie in diesen Club passen. Und die Darmstädter müssten sich wohl entweder einen neuen Anzug zulegen oder einen anderen Club suchen.
Der Mann hat so einen krassen Bundesliga-Minderwertigkeitskomplex, dass es eigentlich fast nicht zu fassen ist.
Weil das ist ja das dritte Mal, dass er das macht auch jetzt, ne?
Ja, und das ist vor allem das letzte Mal, dass ich Lieberknecht in der Bundesliga erlebt habe, war, glaube ich, 2012, als er mit Braunschweig aufgestiegen ist. Und da hat er damals gesagt, hat er in Richtung Schiedsrichterentscheidungen moniert, wir sind ja nur dieser kleine Pissverein.
Ja,
also hat er genau dieselbe Leier damals auch runtergespielt. Und also wenn du halt wirklich triftigen Grund zur Beschwerde hast, dann
letzte gehe
ich
Woche
das mit.
Gegen Gladbach, klar.
Genau.
Aber das trifft
aber
auch jeden in der Saison.
Das trifft jeden mal und ich finde ja nicht, dass Darmstadts aktuelle Tabellensituation irgendwie ein Produkt einer unfairen Verschwörung ihm gegenüber ist.
Ja, vor allem nach diesem Spiel. Was hätte denn, also erzähl mir doch mal bitte genauer, was du meinst in diesem Spiel. Wo wurdet ihr denn von diesen Cluburlaubern irgendwie benachteiligt, sodass ihr dieses Spiel, wo ihr 90 Minuten lang an die Wand gespielt worden seid vom VfB Stuttgart, irgendwie hättet drehen können?
Also, vor allem, also meine Erfahrung als Cluburlaubsanimateur ist, solange die Gäste zahlen, können die saufen und sich wie Scheiße benehmen. Ja. Von daher,
Also,
so exklusiv ist es jetzt auch nicht.
Aber ich frage mich halt, ob der einzige oder der Hauptgrund dahinter ist, die Wagenburg-Mentalität in der Mannschaft zu schüren. So, keiner hier will uns, keiner hier mag uns. Und das muss ja Darmstadt eigentlich auch fast so machen, ne? Weil die sind nun mal der ganz klare Außenseiter in dieser Bundesliga-Saison. Aber man kann sich davon nicht freimachen, dass zumindest ich es einfach ein bisschen peinlich, die Nummer.
Ja, ist einfach drüber. Vor allem, weil das in der Häufigkeit und also innerhalb von 5 Spieltagen jetzt schon ein bisschen auch vorgekommen ist, dass in diese Kerbe geschlagen wird. Aber ja, es kann sein, dass es darum geht, so ein bisschen die Leute, also die Mannschaft und den Verein hinter sich zu sammeln und so ein bisschen so ein Gefühl einzupflanzen von, wir werden ungerecht behandelt und daraus irgendwie neue Kräfte zu entfalten.
Das mag wohl sein. Wir gehen weiter ins erste Spiel vom Samstag.
Yes.
Und da würde ich sagen, also meine Notizen sind ein bisschen verquer heute. Ich habe ja sonst immer die akkurate Reihenfolge von Bundesliga.de, ist mir ein bisschen durcheinander geraten. Ich würde trotzdem sagen, wir fangen dann da an, wie die Bundesliga es möchte. Und zwar beim Freundschaftsduell. Die Bayern empfangen den VfL aus Bochum und ziehen ihn freundschaftlich 7 Tore über und sagen, jetzt könnt ihr wieder nach Hause fahren. Vielen Dank für eure Freundschaft.
Das ist die beschissene Freundschaft, die ich mir vorstellen kann, Alter. Ohne Scheiß. Gut, Alter.
Kommst zum Besuch, kassierst 7, wirst nach Hause geschickt. Ja. Gehst auch auf die Wiesen danach, komm, wir saufen noch rein. Das ist eine Freundschaft, wo du hinfährst. Du fährst hin, kommst beim Kumpel rein, der verprügelt dich und dann geht ihr gemeinsam was trinken.
Das ist quasi, wenn man bei den Bayern zu Besuch ist als Bochum in dieser Freundschaft. Das ist wie bei skandinavischen Familien, so bei schwedischen Familien, dass es da wohl häufig so ist, wenn man da zu Gast ist, zwar als Kind zum Spielen, und dann die Familie, wo man zu Besuch ist, isst aber, dass man nicht zum Essen mit eingeladen wird, sondern quasi Däumchen drehend irgendwie auf dem Zimmer sitzen bleibt, bis die Leute gegessen haben.
Ja, ich habe übrigens, ich will eigentlich nicht viel erzählen, aber ich habe jetzt quasi durch diese Hochzeit am Wochenende, das ist eine norwegische Familie, die dazu gekommen ist. Ja, also ich habe jetzt auch quasi Kontakte nach Skandinavien. Ich breite mein Netz aus.
Nee, aber muss ich wirklich sagen, also das ist die Art Freundschaft, wo man, also wenn man auch mit Bochum befreundet ist, würde man jemand zur Seite nehmen irgendwann und sagen, hör mal, das tut dir nicht gut.
Das ist der Inbegriff von toxisch, was du hier machst. Das geht so nicht. 7:0 schlägt der FC Bayern den VfL Bochum. Wir reden gleich über die Tore. Voran kann man schon mal sagen, Harry Kane, Leroy Sané. Die Kombination hatten wir schon ein paar Mal gesehen. Es wird immer giftiger. Und Harry Kane zeigt da eine Leistung, ohne dass er so richtig viel dafür tun muss, kann man auch mal sagen, die eine der besten Bundesliga-Leistungen ist, die man halt haben kann. Mit 5 Torbeteiligungen, 3 Tore, 2 Vorlagen.
Die haben ordentlich reingeschallert. Also das war so ein bisschen, es war das beste Harry Kane-Spiel bisher. Es war das, wo es sich am ehesten nach angekommen angefühlt hat. Unter gütiger Mithilfe natürlich auch vom VfL Bochum. Wobei man auch sagen muss, es ist ja leicht zu sagen, 7-0, Klassenunterschied, bla bla bla, stimmt auch alles, aber man hat halt gesehen, dass es auch andere Mannschaften in der Bundesliga gibt, die nominell auch den VfL Bochum schlagen müssten, unter anderem der BVB, die sich da deutlich, deutlich schwerer getan haben. Und was der FC Bayern in meinen Augen sehr, sehr gut gemacht hat, ist, so hat ja auch dann Thomas Tuchel letztendlich die Berufung von Choupo-Moting erklärt, sie haben über weite Phasen des Spiels mit 4 Offensiven, das waren dann Koman, Kane, Sané und Choupo hat dann oft noch Losia mitgezogen.
Ja.
Letztendlich 6 Bochumer in der letzten Linie gebunden. Also 6 Bochumer waren mit 4 Bayern-Spielern beschäftigt, was aber bedeutet hat, dass natürlich, wenn du es runterrechnest, bleiben ja dann 6 Bayern und nur 4 Bochumer übrig. Und das hat für die Bayern bedeutet, dass Bochum ganz, ganz selten in dieses 1-gegen-1-Pressing gekommen ist, in dieses hohe, aggressive Anlaufen, alles zustellen und die Bayern dann oft sehr, sehr leichtes Spiel im Aufbau hatten, weil sie sich da eben über die 4 Jungs vorne Überzahlen erzeugt haben.
Bochum hat es nämlich versucht. Sie wollten hier aggressiv und mutig auftreten, stehen phasenweise sehr hoch, überraschend hoch und gerade anfangs in den ersten 20 Minuten und werden da halt wirklich absolut bestraft für.
Ja, vor allem, weil, also du kannst hoch stehen, aber wenn du hoch stehst, dann musst du es als gesamte Mannschaft machen.
Ja.
Wenn du aber so Abstände zwischen den einzelnen Mannschaftsteilen lässt, wie zum Beispiel beim 2:0, wo Davies sich in den Raum reindrehen kann und Platz ohne Hände hat.
Ja, weil Masovic schon 15 Meter vor seinen Kettenkollegen steht und mit einer Drehung raus ist. Komplett raus.
Ja. Also das ist einfach zu große Abstände. Davies kann sich reindrehen, viel, viel Platz. Also Bochum hat es nicht geschafft, das eng zu halten. Ich muss sich in meiner Meinung entscheiden. Wenn du hochstehen willst, musst du als gesamtes Teamgebilde hochstehen. Und wenn du es nicht bewerkstelligt kriegst, weil du sagst, okay, die haben hier vier Leute abgestellt für vorne, das ist uns zu riskant, dann musst du als Block tief fallen. Aber Bochum hat es weder in die eine noch die andere Richtung hinbekommen und hat jetzt zum dritten Mal in Folge, ne? Drei Saisons in Folge, einmal pro Saison 7-0 gegen die Bayern verloren.
Ja, Bochumer, das war ja eine Tradition, von der wir so langsam geglaubt haben, vielleicht stirbt sie aus, dass die Bayern in der Bundesliga die Mannschaften so verprügeln, aber der VfL sagt, nope, nicht mit uns. Das 1-0, du sagst es, macht Erik-Maxim Choupo-Moting. Da erwischen sie die Bochumer schon mal auf dem falschen Fuß, stehen sehr, sehr hoch, dann geht schnell, Coman findet Choupo zum 1-0, Harry Kane zum 2-0, du hast es gesagt, Fonzie Davis dreht Masovic ein, dass der Ball dann bei Kane landet, bisschen glücklich, aber wie auch immer. Das 3-0 ist dann Mathis De Ligt per Kopfball nach einer Ecke von Joshua Kimmich. Nur die Zusammenfassung gesehen, aber das war mindestens die zweite sehr gute Kimmich-Ecke in diesem Spiel.
Ja, ich glaube sowieso, dass
die Qualität ist eine andere dieses Jahr bei ihm.
Ein bisschen besser, ja. Geht in die richtige Richtung, ja.
Aber vielleicht auch, weil sie angefangen haben, Sané schießen zu lassen. Weil er zum ersten Mal so gezeigt bekommen hat, das ist nicht
Konkurrenz belebt das Geschäft ja bekanntlich. Ja. Und das tut, glaube ich, auch Kimmich gut, da eventuell das Gefühl zu haben, mir sitzt jemand im Nacken, der das auch kann. Also warum nicht?
Und das 4-0 ebenfalls vor der Halbzeit ist dann Harry Kane auf Leroy Sané. Toller Pass von Harry Kane, toller Lauf von Leroy Sané,
aber,
gut gemacht von Leroy Sané, aber.
Aber wenn du der zentrale Innenverteidiger, in dem Fall ist es Ordetz, darf niemals so rausschieben.
Ist es ein Einwurf oder ein Freistoß ist es, glaube ich, aus dem es entsteht.
Ja, kommt von der einen Seite und dann kommt der Pass rein, weil eben Ordetz rausrückt und zwischen den beiden äußeren Innenverteidigern den Raum öffnet. Weil dass der Pass überhaupt möglich ist, ist völlig absurd. Ist völlig absurd, dass der Pass möglich ist. Darf niemals da durchkommen können. Eigentlich würde ich sagen, wenn du Dreierkette verteidigst, das wird doch nochmal ein Thema beim Gegentor, was Gladbach kassiert, in 99% der Fälle darf der zentrale Innenverteidiger einer Dreierkette nicht rausschieben. Dafür sind die äußeren Innenverteidiger da. Zum Beispiel, wenn du jetzt an das Bayern-Leverkusen-Spiel denkst.
Es
ist
so schwer, das einzufangen, wenn er da weg ist, irgendwie.
Ja.
Also da müssen dann 2 bis 3 Leute müssen da perfekt reagieren, dass du das irgendwie auffangen kannst. Also es ist einfach.
Deswegen dafür, also Masovic kann das machen, Bernardo kann das machen, situativ, wie es zum Beispiel gegen Bayern auch von Leverkusen Tabsoba und Kusunu gemacht haben, aber Tah hat in den allermeisten Fällen das Zentrum gehalten, weil das ist einfach dieser zentrale Baustein, der da wirklich das Fundament bildet, dieser Kette. Und in meinen Augen darf Ordetz einfach nicht so rausschieben.
Das 5-0 besorgt dann Harry Kane per Elfmeter, Handelfmeter. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir aufgeschrieben, Handelfmeter korrekt, ich habe die Szene gerade nicht mehr vor Augen.
Handelfmeter für Bayern? Nee, keine Ahnung, ist mir auch egal.
Müssen wir so akzeptieren, müssen wir so stehen.
Bei der Flut an Dingen, die da passiert sind, verliert man zwangsweise den Überblick.
So ist es. Mathis Tell und Harry Kane sind es, die dann nochmal treffen. Bei Mathis Tell kommt der Pass von Harry Kane und bei Harry Kane selbst, Tor selbst, ist es Masraoui mit der Vorlage. Und über Mathis Tell haben wir in den letzten Wochen viel geredet, auch hier wieder. Das ist ihm auch scheißegal, ob es halt Bochum ist oder eine Topmannschaft, wo er eingewechselt wird. Er macht immer dasselbe und ist eine Joker-Qualität von der Bank inzwischen, wo wir auch nicht mehr darüber reden müssen, ob der nicht in 2, 3 Jahren den Bayern vielleicht helfen kann. Der hilft den Bayern absolut regelmäßig und das seit Wochen und Monaten.
Der hilft ihn jetzt und beweist eigentlich jede Woche aufs Neue, aber grundsätzlich, seitdem er da ist, also er ist, ich finde, Gravenberch versus Tell ist der ideale Vergleich, wie sich ein junger, aufstrebender Spieler verhalten sollte, wenn er es wirklich schaffen will und wie er es eben nicht tut. Der eine gibt 8 Interviews, der andere hält weitestgehend die Klappe, lässt seinen Berater sagen, wir fühlen uns wohl hier und bringt dann eben eine Leistung in den wenigen, weil es ja auch nicht so, dass Tell irgendwie überfrachtet worden wäre mit Minuten. Es ist vielleicht leichter zu glänzen als Offensivkraft, wenn du in Torgelegenheit kriegst, aber wenn du bedenkst, was Tell aus seinen wenigen Möglichkeiten gemacht hat, an Minuten, die er bekommen hat, auch im letzten Jahr, dann ist das eine ganz, ganz andere Haltung, die er dazu eingenommen hat, als es bei Ryan Gravenberch der Fall gewesen
ist. Ja, Gravenberch ja auch bis jetzt, klar, ist noch neu, aber in Liverpool noch nicht so richtig angekommen. Ich glaube, 15 Minuten hat er bis jetzt gesehen in 2 Einsätzen.
GG.
Ja, kann man sagen. 7-0 und die Bayern da wirklich mit einer, mit einer Machtdemonstration. Ich glaube, das kann man schon so sagen. Und damit haben sie auch den Platz an der Sonne, was die beste Offensive in der Liga betrifft, zurückerobert. Auch wenn Leverkusen ihn natürlich da trotzdem auch in diesem Wochenende das Leben schwer gemacht hat.
Ja, beste Offensive und auch nicht vergessen, gemeinsam mit Leipzig, glaube ich, beste Defensive. Auch nee, Frankfurt besser.
Eintracht Frankfurt.
Aber beste Defensive, ja. Vergiss mal, weil die einfach einen horrenden, langweiler Fußball aktuell spielen. Aber,
hey, aber so, darüber reden wir gleich,
noch.
Das ist einigermaßen verrückt, die Eintracht.
Aber trotzdem, was es trotzdem auffällt, finde ich, ist, dass unter Thomas Tuchel es zwar noch hapert im Spiel nach vorne hier und da, jetzt gerade an dem Wochenende nicht, aber diese defensive Stabilisation, die hält sukzessive schon ein bisschen Einzug. Und das, glaube ich, ist schon auch etwas, was Thomas Tuchels Handschrift ist, weil was er bei Chelsea als allererstes geschafft hat.
Wir haben immer noch 3 Tore gegen United kassiert unter der Woche.
Ja, stimmt schon.
2 davon freaky und so.
Ja, aber trotzdem, ich finde, in der Bundesliga geht das schon mal defensiv in die richtige Richtung.
Ja, das da gehe ich nicht dagegen. Und für den VfL aus Bochum bedeutet das natürlich, dass man jetzt weiterhin bei 3 Punkten steht nach 5 Spielen. Und das liest sich jetzt erstmal noch nicht so dramatisch, aber das liegt vor allem auch daran, weil halt noch andere Mannschaften sehr, sehr schlecht gestartet sind. Der Punkteschnitt wird sie nicht allzu weit
Bochum führen. Gegen Gladbach ballert nächste Woche.
Ja, das ist wirklich ein wichtiges Spiel und wir können natürlich genau die Abzweigung nehmen und jetzt zu Gladbach gehen, wenn du das möchtest.
Gerne.
Dann gehen wir dahin. BMG empfängt zu Hause Leipzig. Netz, Kone und Elvedi rücken wieder rein. Elvedi hat ja unter der Woche seinen Vertrag verlängert. Erstmals in dieser Saison in der Startformation. Bei RB Leipzig spielt nach dem Einsatz unter der Woche in Bern Cavallo zum Beispiel im offensiven Mittelfeld. Und trotzdem, die Gladbacher, würde ich sagen, mit einer Leistungssteigerung im Vergleich zu den letzten Wochen und verlieren trotzdem mit 0-1.
Also ich würde sogar sagen, trotz ihres 4-4 am ersten Spieltag, wo sie den Punkt geholt haben gegen Augsburg.
Beste Leistung.
Ist das hier die bislang, wo haben sie den zweiten Punkt geholt? Noch ein Unentschieden.
Haben sie schon gegen uns gespielt? Nee, haben sie nicht. ich gucke nach in der Zeit, aber.
Ja, ich möchte es auch gerade wissen, weil das müsste doch irgendwie leicht rauszufinden sein, gegen wen das war. Ja. Darmstadt, das 3-3. Letzte Woche. Gar nicht so lange her. Ja. Trotzdem würde ich fast sagen, das ist die beste, über die gesamten 90 gesehen, die beste Saisonleistung von Gladbach bisher gewesen. Sie haben wirklich gegen einen Gegner, wo man ja im Vorfeld gesagt hätte, ist eine ganz, ganz klare Dynamik drin, eine Favoritenverteilung. Machen sie es echt gut, machen sie es echt schwer und man hat sofort gemerkt, mit der Rückkehr von Kone, mit einem Dreier-Mittelfeld, wo noch ein Rocco Reitz mit dabei ist, eine ganz andere Resilienz drin in der Gladbacher Mannschaft, vor allem aus dem Mittelfeld heraus. Deutlich widerstandsfähiger, ist dem Gegner einfach
stressig,
deutlich schwerer
intensiv
gemacht.
Ja. Sie machen es Leipzig wirklich schwer, sie nutzen es aus, als Leipzig natürlich jetzt auch in den letzten Wochen schon viele Einsätze hatte und sie machen es ihnen sehr, sehr schwer, haben selbst immer wieder Standardsituationen, über die sie ein bisschen Gefahr ausstrahlen können. Ab Minute 35 merkst du so, dass der erste Saft so ein bisschen raus ist. Die Leipziger kommen und machen dann in Form von Openda sogar den Treffer. Der ist aber vorher ganz, ganz klar im Aus, muss man nicht drüber diskutieren.
Ja.
Rocco Reitz, du hast gerade schon mal angesprochen, würde ich auch wieder rausheben als mit einer sehr, sehr guten
Leistung. Macht sehr viel Versprechen, habe ich in der 6. Minute ein bisschen geärgert. Da nimmt er am Ende selber den Abschluss, weil da ist ein, von denen gab es ein paar in dem Spiel, weil er hat, glaube ich, am Ende gar keinen Abschluss gehabt, Honorar, der vorne dann in einer Art Doppelspitze aufgeboten worden ist mit Jordan. Aber unter anderem in dieser 6. Minute macht er eigentlich zwischen Raum und dem, ich glaube, Luke Bar ist das, zwischen dem Innenverteidiger, einen sehr, sehr schönen Lauf dazwischen, wo Rocco Reitz, wenn er es sieht, wenn er sich den traut, echt eine Chance hat für einen super guten Steilpass dadurch und dann wird es, glaube ich, eine richtig, richtig gute Gelegenheit. Aber nichtsdestotrotz macht Reitz das sehr, sehr gut, der ja auch irgendwie jetzt gerade anfängt, so richtig seine Füße in der Bundesliga auf den Boden zu kriegen. Kone und er, muss man sagen, im gesamten Spiel, was gewonnene Zweikämpfe am Boden angeht, auf Platz 4 und 5 in der Partie von allen Spielern, also Leipzig und Gladbach zusammen. Kone hat 6 gewonnen, hat auch 9 verloren, aber wichtig ist in meinen Augen, dass er überhaupt die Zweikämpfe führt, dass jemand da ist.
Ist schlimmer, also es ist besser, 9 Zweikämpfe zu verlieren, als 9 Zweikämpfe
nicht zu führen und abzuschenken. Ja, und das muss ich echt nochmal betonen, hat den Gladbachern richtig gut getan.
Die Leipziger machen dann trotzdem den Treffer zum 1-0. Und zwar erst in der 75. Minute. Timo Werner wird in der 70. eingewechselt für Benjamin Šeško. Das Ganze in einem Dreifachwechsel. Openda geht, Paulsen kommt, Baumgartner kommt für Cavallo. Und Timo Werner macht dann ein Tor, wo man wirklich sagen muss, sie brauchen hier Glück, um dieses Tor zu erzielen. Denn der Ball von Xavi Simons ist toll, ist aber abgefälscht in den Lauf. Der Ball Timo Werner um den Keeper umkurven ist toll, ist aber auch nochmal abgefälscht von Nicolas. Der Ball aus dem spitzen Winkel ist brillant, ist aber über die Linie abgefälscht von Elvedi. Und alles toll gemacht von Leipzig und trotzdem waren sie darauf angewiesen, dass sie ein bisschen Glück haben mit dieser Situation.
Definitiv. Und da ist für mich im kleineren Rahmen, greift er dasselbe wie bei dem Bochum-Tor, was wir eben besprochen haben, das ist nämlich Itakura.
Itakura ist auch der auf der Linie steht, nicht Elvedi, mein Fehler.
Itakura spekuliert da auf dem Ball zu Werner, will rausschieben, wo ich sagen muss, es ist Timo Werner, der mit dem Rücken zum Tor angespielt wird. Was erwartest du, ist das Worst-Case-Szenario.
Ja, wirklich, lass ihn mal.
Lass ihn mal machen. Ja. Meistens wird da nicht so wahnsinnig viel draus. Und dadurch, dass er den Schritt rausmacht, gibt der Timo Werner den Raum, den er dann braucht und auch sehr, sehr schön nutzt, um dann seine Tempovorteile auszuspielen. Also in meinen Augen muss Itakura dann die Linie halten. Wie gesagt, ich bleib dabei, zentraler Innenverteidiger. In den seltensten Fällen ist das die beste Idee, wenn die rausschießen aus der Kette. Was mich irritiert hat, ist, dass er dann, nachdem er trifft, einen auf Rasenball Ronaldo macht, als ob er gerade im Camp Nou irgendwie getroffen hätte.
Ja.
Und dann hier diesen iconic Ronaldo Calma Calma Jubel rausholt. Also,
Ich glaube, er wollte halt sagen, hier, ich bin hier immer noch ein wichtiger Faktor. Und weil er schon viele Leute, inklusive uns, auch in den letzten Wochen gesagt haben, ist absolut richtig, dass Timo Werner nicht mehr Stamm spielt bei RB Leipzig.
You're not that guy.
Ja, die schlechten Nachrichten sind, meine Meinung darüber ändert sich nicht. Das bleibt dabei.
Also meine ändert sich auch nicht. Und ich finde wirklich, also du triffst gerade bei einer der formschwächsten Mannschaften der bisherigen Saison, schön und gut. Und dann jetzt hier dich also an der Jubelgeste zu bedienen, die in meinen Augen ganz klar in der Tradition steht von dem, was Ronaldo damals im Camp Nou gemacht hat, als er getroffen hat, ist einfach vielleicht ein, zwei Layer too much.
Kann man wohl sagen. Übrigens Kevin Campbell ja wieder von Anfang an. Ich meine, Kevin Campbell war immer wichtig bei Leipzig, aber in der abgelaufenen Saison auch viel, viel als Einwechselspieler gekommen oder als Spieler nach einer europäischen Woche. Und aktuell absolut elementarer Baustein bei Marco Rose.
Ja, also verstehe ich auch, weil ich glaube, Seiwald wurde ja so ein bisschen probiert am Anfang.
Ja, das
und
war nix.
Der wurde noch ein bisschen zu leicht befunden, muss er nicht bleiben, mal war er für den Anfang. Und ich glaube, Kevin Campbell gibt dann auch im Gegensatz zur Kombination Schlager und Seiwald Leipzig nochmal ein spielerisches Element mehr, was ihnen da aktuell auch gut tut.
Ja, so ist es. So geht's 1-0 aus und Gladbach muss sich da über dieses Ergebnis sicherlich nicht grämen, aber man bleibt halt dann unterm Strich bleibt man gerade noch überm Strich, aber einen Sieg hat man immer noch nicht. Zwei Punkte aus fünf Spielen ist, kann man, glaube ich, unter absoluter Fehlstart auch zu den Akten legen.
Kann man, geht in die richtige Richtung, glaube ich, ganz, ganz hauchzart. Das Spiel würde ich als ersten Schritt bezeichnen.
Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen, die zweite Halbzeit Heidenheim war sowas.
Darmstadt, ja.
Ich glaube, die brauchten diese Ohrfeige. Darmstadt hat ihnen vielleicht gut getan, diese ersten 45 Minuten.
Plus, glaube ich, dass dann jetzt mit Kone und Elvedi einfach auch nochmal qualitativ was in die Mannschaft reinrückt, was gut tut. Ganz klar ist, dieser spielerische oder mannschaftliche Aufwärtstrend aus dem Leipzig-Spiel ist halt nichts wert, wenn du nicht nächste Woche in Bochum was holst.
Genau, wenn du nicht gewinnst, dann bist du ganz offiziell richtig, richtig riesiger Problematik. Und das wird sicherlich interessant, aber auf dem Papier wären sie da für mich auch Stand jetzt Favorit.
Ja.
Weiter geht's bei der Mannschaft, die unter der Woche fast Real Madrid einen Punkt in der Champions League abgetrotzt hätte. Union Berlin empfängt zu Hause die TSG aus Hoffenheim und seit Union angefangen hat oder versucht, ordentlich Fußball zu spielen, kriegen sie wirklich die Union-Klatsche. Die klassische Union-Schule kriegen sie ein Spiel nach dem anderen, wo man hier fairerweise sagen muss, dass sie erst in der zweiten Halbzeit damit anfangen, ordentlich Fußball zu spielen.
Deutsche Dorian Gray, würde ich sagen.
Ja, es ist schon wirklich verrückt und sie Haberer anstatt Laidouni. Ich glaube, das war der einzige. Nee, Aaronson hat sich noch verletzt beim Warmmachen, musste dann auch noch. Kral musste rein, weil Aaronson sich verletzt hat. So war es.
Aaronson hat doch gespielt bis zur Halbzeit.
Genau, Kral sollte spielen. Hat sich beim Warmmachen verletzt.
Oh, okay, so rum.
Ist dann reingekommen und das war der einzige Wechsel neben Haberer für Laidouni im Vergleich zu Real. So würde ich sagen. Und auf der anderen Seite kommt Stach für Grillitsch in den Kader. Und der macht das auch sehr, sehr gut bei der TSG.
Der macht das sehr, sehr gut und, glaube ich, profitiert auch hier davon. Erstens, dass er, wie er es, glaube ich, am Mainz auch gerne getan hätte, in einer tieferen Position spielen kann, eben mehr als Sechser eigentlich. Und dass er in einer Mannschaft spielen kann, wo nicht jeder zweite Pass, den du spielst, vertikal nach vorne gehen muss. Also hat jetzt auch eine Passquote von 84% gehabt, 31 von 37 Bällen an den Mann gebracht.
37 Bälle hat er letzte Saison über die ganze Saison gespielt.
Ja, gefühlt über die ganze Saison gespielt. Ich glaube auch, dass das hat ihm gut getan, da jetzt mal in einer anderen Art Fußball seine Fähigkeiten zur Geltung bringen zu können.
So ist es. Und dann geht es in der ersten Halbzeit nicht wirklich hin und her. Die beiden Mannschaften neutralisieren sich ganz gut. Bis dann Mitte des ersten Durchgangs aus dem Nichts die Führung von Kramaric entsteht, beziehungsweise zuallererst mal entsteht was anderes, und zwar ein Elfmeter. Kramaric taucht frei vom Keeper auf und wird von Bonucci gezupft. Genau als er sich in der Körperdrehung befindet, ist also leicht zu kippen, zu bewegen in dem Augenblick. Schiri entscheidet Elfmeter. Ja, ist für mich okay, wenn dieser Maßstab in allen vergleichbaren Situationen angelegt werden würde. Und da habe ich so meine Zweifel.
Wird er nicht, genau. Weil eine Hand auf der Schulter ist in fast jedem handelsüblichen Zweikampf, vor allem im Strafraum auch dabei, bei hohen Bällen, was auch immer. Der große springende Unterschied ist hier, dass hat tatsächlich Kramaric in einer fragilen Körperhaltung ist. Und da würde ich dann auch sagen, wenn er ihn gibt, ist es nicht eine Fehlentscheidung, die vom VAR gekippt werden müsste. Von daher ist es dann in Summe, glaube ich, in Ordnung, dass das Ganze so stehen bleibt.
Kramaric verwandelt dann selbst, steht damit jetzt, glaube ich, bei 27 von 31 Elfmetern in der Bundesliga. Das ist eine sehr, sehr ordentliche Quote, fast 90% hat mein Mathe-Fail-Abi-Rechnung ergeben. Union in Halbzeit 1, das muss man sagen, zu wenig. In Halbzeit 2 machen sie dann mehr, geben sich Mühe und werden von Maxi Bayer bestraft. Prömel darf rechts machen, was er will. Marschiert, findet Maxi Bayer und dessen Abschluss ist brillant. Und
wobei die Strafe noch in der ersten Halbzeit erfolgt.
Das war noch in Halbzeit 2, in Halbzeit 1, ja. Richtig. Stimmt. Sie haben ja sogar dann fast noch den zweiten Elfmeter in Halbzeit 1, wo ja. Maxi Bayer außerhalb des 16ers aber gefällt wird von Döki. Und bei Prömel ist er halt entwischt, ne, macht diese Läufe, die man sich von ihm, glaube ich, auch in der abgelaufenen Saison schon mehr erhofft hätte, wenn er sich einschaltet, wenn er weit geht. Und in dem Augenblick, ich weiß gar nicht, welcher Unioner ihn da komplett hat entkommen lassen. Sein Gegenspieler in dem Augenblick ist dann Lette, und da weiß er natürlich eigentlich schon, das sollte nicht der Mann sein, der für Prömel verantwortlich ist in der Situation.
Aber es ist auch das, was Grisha Prömel eigentlich stark macht. Also das ist ja das, was ihn in meinen Augen zumindest ausgezeichnet hat. Ich finde aber auch, dass das ein Mittel ist, das die Hoffenheimer hier sehr, sehr oft gewählt haben, ist, dass sie den Aufbau von hinten raus breit gezogen haben und dann kann der Ball links raus auf Sko, der auch dann in Diagonalen spielt. Also dass die dann oft breit aufgebaut
Kramaric
haben.
Kramaric hat sich auch sehr weit häufig zu auf die Sko-Seite orientiert zum Beispiel und haben dann zu zweit gespielt.
Gab eine andere Szene auch, wo, glaube ich, Sko außen freigespielt wird und dann einen relativ offenen diagonalen Passweg ins Zentrum wieder hat. Also Sko hat, glaube ich, auch bis zu seiner Auswechslung 36 Pässe gespielt. Das sind mehr als Kramaric, mehr als Stach, mehr als Prömel, also mehr als das gesamte Mittelfeld. Kramaric mit Abstrich im Mittelfeld. Also recht auffällig, dass er da eben oft gesucht worden ist, auch Shadarabek nur 19, also Sko war da ganz klar jemand, über den er auch im Aufbau was gelaufen ist, der anvisiert wurde, um von dort aus dann den Ball weiter nach vorne zu tragen.
Und die Unioner, die zwar viel tun und auch mit vielen Wechseln reagieren, es kommt zur Halbzeit schon Datro Fofana für Aaronson, Fofana mit einigen guten Aktionen danach, später kommt Hollerbach für Becker, Ladini kommt dann für Toussaint, Mikkel Kaufmann kommt spät sogar noch zu seinem Einsatz, aber sie können es nicht mehr umbiegen, sie treffen überhaupt nicht und trotz, nach dem guten Start gegen Mainz 05 steht
Haben wir die Bärenchance besprochen?
Die Bärenchance haben wir nicht gesprochen, hast du vollkommen recht.
Weil das ist ja
auch noch in Halbzeit 1, glaube ich sogar, ja.
Nee, das ist Halbzeit 2, glaube ich. Okay. Das ist da, wo Sko den Pass zurück ins Zentrum spielt, flach, und Baumann aber eigentlich aus dem Tor raus. Das Tor ist de facto leer und Behrens kommt nicht richtig in die Balance rein und setzt neben das Tor. Das ist eigentlich ein klassisches Tor, was Union Berlin gemacht hat in der Vorsaison.
Genau, und normalerweise wäre das aber auch dann nicht der Anschuss oder Ausgleich, sondern das 1-0 gewesen. Ja. Und hat XG 0,1 oder sowas und genau so ist es. Behrens lässt den liegen, kann man ihm natürlich keinen Vorwurf machen. Er reagiert ja am schnellsten trotzdem noch, macht das ganz ordentlich, geht ganz knapp vorbei. Aber wie gesagt, sie drehen es nicht mehr um und stehen dann mit 6 Punkten aus 5 Spielen da.
Das ist, wenn man sagt, für eine Mannschaft, die sich in der Vorsaison für die Champions League qualifiziert hat, zu wenig, kann man sagen. Was ich Union zugutehalten würde, ist, ich glaube, das sind gerade die Wachstumsschmerzen einer Mannschaft, die versucht, sich von dem zu emanzipieren, was sie in der Vorsaison gemacht hat. Und ich würde, glaube ich, lieber in Kauf nehmen, dass du jetzt gerade
ein paar
bittere Pillen schluckst und dann aber vielleicht einfach als Mannschaft weiter bist und ein breiteres Portfolio hast an Möglichkeiten, als so weiterzumachen wie in der Vorsaison und darauf zu hoffen, dass dir der Fußballgott einfach immer weiter hold bleibt.
Denn wir haben es 100-mal gesagt. Urs Fischer ist bestimmt kein Trainer, der seine ganze Taktik nur anhand von irgendwelchen Advanced Statistics aufstellt, aber dem bittert auch, der weiß schon auch, ist einer der größten Fußballfachmänner, die wir in der Liga haben. Dem ist vollkommen klar, dass Union letzte Saison Glück hatte und dass sie in vielen Bereichen überperformt haben und dass der logische Schritt oder der einzige Schritt hin dieses Leistungsniveau ansatzweise zu halten, eben nicht auf more of the same hoffen ist, sondern sich weiterzuentwickeln und eine balldominante Mannschaft zu werden, die ja Gegner über 90 Minuten bearbeitet und nicht situativ ja. tödlich zuschlägt.
Also ich glaube nicht mal, dass sie balldominant werden und auch werden müssen, aber genau, dass sie in irgendeiner Form ein paar mehr Lösungen mit Ball haben. Auf
jeden also sie Fall, haben ja, ja. In diesem Spiel haben sie 56% Ballbesitz. Ne?
Das ist für Union ist in der Welt,
ja. Für Union ist das sehr, sehr viel. Sie sind auch am Ende, sie in Halbzeit 2 sind sie dann wirklich ordentlich. Sie haben immer wieder Abschlusssituationen, aber halt wenig Zwingendes. 22-11 Schüsse stehen zu Buche, aber halt 6-3 aufs Tor. Man sieht also Union nicht sonderlich genau. 11-6 Eckbälle. Sie sind die Mannschaft, die optisch überlegen ist, gerade in der zweiten Hälfte, aber es reicht eben nicht.
Es reicht eben nicht, ist ein gutes Stichwort.
Wo wollen wir hingehen?
Um zu dem Spiel zu gehen, wo ich sagen würde, es reicht eben nicht für eine der beiden Mannschaften und es hat auch definitiv nicht gereicht bei mir, um das Spiel in irgendeiner Form länger als nötig gucken zu wollen.
Mainz gegen Augsburg?
Augsburg gegen Mainz, gegen ja. Mainz.
Ja, ja. Der FCA schlägt Mainz im Kellerduell mit 2-1. Dorsch, Pedersen, Bellio allesamt raus, Rauveleo, Engels, Iago und Tietz rücken rein und bei Mainz 05 fällt ein wenig kurzfristig aus, da kommt da Costa, Kraus rückt ins Mittelfeld und Chor dafür in die Dreierkette, Van der Berg ist derjenige, der dafür seinen Platz räumt. Chor macht es auch ganz gut, retten kann das trotzdem nicht, aber erstmal geht es anders los, denn Ajorg ist wieder zurück, der bekommt den Vorzug gegenüber Richter. Und dass Ludovic Ajorg ein guter Stürmer in dieser Liga ist, das wissen wir aus der abgelaufenen Saison. Und er zeigt es früh, Danny da Costa findet ihn im 16er und er überwindet seinen Ex-Kollegen im Kasten mit einem Kopfball. Und da steht es 1-0. Man denkt, ah, guck mal hier, wenn Ajorg funktioniert, Mainz 05 und kurz darauf sieht es so aus, als wäre es ganz genau so, denn Ajorg bereitet ein zweites vor, der Ball über seinen Kopfball an den Innenpfosten und dann stochert ihn Stefan Bell über die Linie. Das wird allerdings zurückgepfiffen wegen einer vermeintlichen Abseitsstellung, zu der ich sagen muss, in den Bildern, die man mir angeboten hat, kann ich es mit meinen Augen nicht erkennen. Ich sage nicht, dass es nicht stimmt.
Also es wurden zwei Linien gezogen und die eine war hinter der anderen, aber wir reden da halt über einen Marginalbereich.
Ja, ich konnte es einfach nicht erkennen ja. Mit dem bloßen
Arm. Es wird wahrscheinlich faktisch richtig sein, das ist natürlich saubitter, weil ja, aber das Problem ist, ich kann verstehen oder ich fühle bei so Momenten immer so ein bisschen ein Gefühl von, finde ich schade, dass sowas zurückgenommen wird, finde ich es irgendwie nicht im Sinne. Aber wenn es faktisch korrekt ist, ist es faktisch richtig. Korrekt. Ja. Egal wie klein und marginal eben der Abstand ist, muss man einfach zugestehen. Deswegen nicht das 2-0 in dem Fall, das wäre sehr wichtig gewesen.
Denn die Mainzer sind bis dahin ganz klar die bessere Mannschaft. Die kommen ja. da raus und tun denen richtig weh und sehen aus. Also ich finde in den ersten 15 Minuten, nach allem, was ich gelesen habe, gesehen habe und mich ausgetauscht habe mit Mainzer, sieht Mainzer aus wie eine Mannschaft, die das Selbstverständnis hatte, einfach reinzugehen und da zu gewinnen. Und so spielen sie auch anfangs. Und mit diesem nicht gegebenen zweiten Tor kommt dann so ein bisschen der Bruch im Spiel.
Definitiv, Augsburg kommt besser rein und vor allem, wenn sie 2-0 in Führung gehen, Augsburg ist ja aktuell keine Mannschaft, die jetzt gerade strotzt vor Selbstvertrauen, das hätte, glaube ich, wegweisend sein können, vor allem bei Mainz dann umso mehr das Spiel spielen kann, was sie auch selber gerne spielen, den Gegner machen lassen, einfach nur giftig sein und dann eben darauf lauern, dass man selber in Umschaltmomente kommt, aber Augsburg kommt so relativ schnell zum Ausgleich und es ist eine Flanke, auch hier, die dann über ein bisschen Ping-Pong vor den Füßen von Demirovic landet, der den Ball zum 1-1 über die Linie stochert. Würde ich negativ hervorheben in dem Sinne oder in der Situation Dani da Costa.
Ja, wie immer, wie häufig defensiv negativ
hervorzuheben. Der entscheidende Mann war beim Ausgleich von Frankfurt, beim 1-1 von Späten, der sich Augsburg? Da über...
Nee, bei welchem? Ja, da war
Frankfurt Mainz,
wo er komplett von
Ebimbe komplett kaufen lässt in dem Moment, als Spieler, der auch erst eingewechselt worden ist eigentlich. Und hier ist es wieder, wo er sogar angezeigt kriegt von Lee, sieht man es einmal in der Handbewegung, hier, du musst raus.
Bleib da draußen,
musst raus auf den Spieler Druck ausüben. So macht das komplett halbgar. Die Flanke kann dementsprechend ohne Gegnerdruck geschlagen werden. Und für mich ist da Costa wieder auffällig als jemand, der seine Defensivpflichten nicht hinreichend erfüllt.
Und die Augsburger legen dann auf dieser Welle nach, hoher Ball, ich glaube eine Ecke, das war eine Ecke, und Pfeiffer geht zweimal ins Kopfballduell, setzt sich gegen Ajorg durch im Duell der Giganten und will's da einfach mehr als der Franzose und Demirovic ist es, der den Ball dann in der Mitte verwertet mit seinem zweiten Tor. Demirovic, absolute Lebensversicherung des FCA.
Ja.
Und ich habe irgendeinen Tweet gesehen, den ich unterschreiben würde, der wahrscheinlich in dieser noch jungen Saison wichtigste Kapitän der Bundesliga bis jetzt. Ist absolute Nichtsaussage, ja. Aber Ich glaube,
ich müsste mental mal die anderen Kapitäne durchgehen.
Er hat in jedem Spiel gescored, wenn man quasi sagen würde, man zählt jetzt das eine Tor auf den letzten Spieltag, wo er es nicht gemacht hat. Aber ansonsten in jedem Spiel mit Torbeteiligung und das in einer Mannschaft, die sich offensiv durchaus schwer tut.
Die das braucht, ja. Nee, stimmt schon. Also generell auch jemand, der sich von der Persönlichkeit her viel entwickelt hat. Ja. Ich hatte nicht auf dem Schirm, als er zum FCA ging, als jemand, der da zeitnah Kapitänspotenzial entfalten würde. Also wirklich sehr beachtlich.
Und er geht ja auch voran mit seiner Art und Weise. Ist ja ein giftiger Bengel. Mhm. Also das gefällt mir gut.
Ich weiß nicht, ob er selber sagen würde von sich, dass er ein giftiger Bengel ist, aber ich finde es trotzdem eine zutreffende Beschreibung.
Ich denke, er würde es fast sagen.
was dieses Spiel eigentlich ausreichend zusammenfasst, ist: da treffen zwei Teams aufeinander mit einer gespiegelten Grundordnung. Du kannst das Spiel irgendwie, jedes zweite Standbild, was du nimmst, ist, wo eine Mannschaft die andere 1-gegen-1 zustellt. Ja. Immer Mann gegen Mann. Das heißt, es gibt alle möglichen kleinen Minischlachten von Spielern untereinander. Es ist sehr, sehr begrenzt in dem, was da fußballerisch passiert. Mainz erntet in meinen Augen nach wie vor weiterhin die Früchte dafür, dass man alles aus dem Kader sukzessive raussortiert und verbannt hat, was auch nur ein Hauch von Fußball spielen konnte. Aber dafür halt gefühlt vielleicht ein kleines bisschen Lapsus oder Mängel gegen den Ball hatte. Mhm. Und
jetzt haben sie irgendwie ich habe leider nicht aufgeschrieben, aber das 14. Bundesliga-Spiel in Folge ein Tor kassiert. Also die Defensive steht auch nicht mehr und offensiv kommst du nicht an dagegen.
Und wenn du dann gegen Augsburg anrennst und dir auch noch rot sehen in Form von Arne Engels, eine berechtigte rote Karte in meinen Augen.
Erst gelb, aber ich bin der Meinung, dass es keine Absicht ist.
Genau.
Er hat die Sohle halt offen, als er den Spieler noch nicht mal kommen sieht, aber die Treffer.
Nicht böse, aber zu spät und es ist in meinen Augen eine rote Karte. Und du musst aber auch bist darauf angewiesen, dass aus deinem Mittelfeld heraus die Herren Barrero oder Tom Kraus was kreieren sollen, dann hast du halt dann gute Nacht, würde ich sagen.
Ja.
Und
Es ist ja auch absolut offensichtlich gute Nacht in diesem Spiel.
Ja, es ist gute Nacht. Ja. Auch auffällig ist, Mainz hat in der Vorsaison 16 Tore nach Standards gemacht. Das waren 30% ihrer gesamten Tore in der Bundesliga. Sie waren damit die drittbeste Mannschaft der Liga. Aktuell sind es 0 nach 5 Spielen.
Ja.
Und auch das ist, glaube ich, ein Faktor. Eine Mannschaft, die spielerisch nicht viel reißt, wenn dann plötzlich dir diese eine sehr, sehr wichtige Quelle wegbricht, Tore nach ruhendem Ball. Ich würde sagen, bei Freiburg geht das auch so ein bisschen. Die haben auch erst, glaube ich, 1 gemacht diese Saison.
Macht sich sehr bemerkbar.
Macht sich das plötzlich sehr bemerkbar.
Bei Mainz bestimmt hat es sicherlich auch mit dem Ausfall von Ludovic Ajorg zu tun. Nicht, weil der jede Ecke einnicken würde, aber weil der natürlich ein Aufmerksamkeitsfaktor ist, den man verteidigen muss. Ne? Und der kehrt jetzt zurück. Das wäre meine Hoffnung als Mainzer. Man muss auch sagen, dass natürlich dann mit der roten Karte Mainz übernimmt dann die Spielkontrolle, aber sie schaffen es eben einfach nicht. Und es sind auch gute 30 Minuten, die sie in Überzahl spielen. Also es ist nicht so, dass man sagen kann, ja, gut 10 Minuten oder so, sondern die sind lange, lange Zeit in Überzahl und werden trotzdem seltenst zwingend. Und die Alarmglocken schrillen immer.
Keine ausreichenden spielerischen Mittel, um da irgendwie gegen eine Mannschaft in Unterzahl sich Chancen zu erspielen, nennenswerten Ausmaß. Und jetzt kommt Leverkusen, dann geht's nach Gladbach und dann kommt Bayern.
Tja,
also da, das ist hart. Wenn du Pech hast, hast du nach 8 Spielen immer noch keins gewonnen. Und dann wird's, glaube ich, auch langsam, aber sicher für Bo Svensson ziemlich düster.
Ayman Barkok ist ja eigentlich ein Spieler, der durchaus auch ein bisschen Qualität am Ball hat, aber der muss halt die ganze Zeit Schiene spielen da. Und das ist wirklich, ich habe Ayman Barkok lange genug zugeschaut, um dir sagen zu können, das ist nicht seine Position. Die Augsburger auf der anderen Seite natürlich ein brutal wichtiger Sieg.
Ja.
Damit zieht man sich so ein bisschen aus dem Keller raus, stellt auf 5 Punkte.
Wo wir über spielerisch limitierte Mannschaften reden, die einen wichtigen Arbeitserfolg gefeiert haben, können wir jetzt auch übergehen zu Dortmund gegen Wolfsburg.
Dortmund mit der großen Rotation nach der Champions League. Füllkrug, Startelf, Debüt, Matcher gegen seinen Ex-Club, Benze Baini rückt rein, Özcan rutscht rein. Reus und Beino Gittens, die alle für Süle, Wolf, Can, Malen und Adeyemi. Sabitzer fehlt natürlich verletzt. Und bei manchen kann ich es nachvollziehen. Zum Beispiel Karim Adeyemi, da haben wir auch schon drüber geredet. Der hat sich dermaßen beworben um einen Bankplatz. Dass Daniel Malen, vielleicht braucht er eine Pause, das wissen wir nicht, aber der war nun schon eigentlich einer der wenigen Lichtblicke beim BVB in den letzten Wochen. Auf der anderen Seite, und das kennen wir auch schon vom VfL aus dieser Saison, Czerny und Thiago Tomás zurück für Wimmer und Gerhard. War ich ein bisschen überrascht. Ich dachte, dass Gerhard vielleicht gegen den BVB eine Wahl wäre, aber Niko Kovac hatte, glaube ich, nicht so richtig Angst vor der Dortmunder Offensive.
Nee, aber also so wie sie es gegen Union gemacht haben, hätte ich es auch hier erwartet, hätte ich mir als Erfolgsrezept vorstellen können. Hat in dem Fall nicht funktioniert, muss man sagen. Wolfsburg ist über weite Strecken dieses Spiels sehr, sehr harmlos geblieben. Ja. Sie haben
eigentlich komplett.
Sie haben letztendlich eine gute Chance in Form von Thiago Tomás, glaube ich.
Ja, und das ist auch brillant eingeleitet von Jonas Wind. Die meinst du, oder? Der Konter von, also dieser Pass von Jonas Wind. Das ist, wenn Mesut Özil den macht, dann, ne, dann geht der viral mit diesem Pass. Also jetzt nicht mehr, weil er nicht mehr spielt, aber das ist absolut krass. Und das war der zweite überkrasse Ball in dieser noch sehr jungen Saison.
Stimmt, ja. Also Jonas Wind generell macht Schritte in die richtige Richtung in seiner Entwicklung. Der ist jetzt mittlerweile wie alt? 24, also ist noch ein bisschen was zu gehen. Da ist noch Entwicklungspotenzial. Ich finde tatsächlich, dass die Umstellungen, die Terzic vornimmt, tatsächlich aber gute Ideen beinhalten und auch tatsächlich Früchte tragen. Die spielen es dann de facto letztendlich so, dass Rami Benzebaini eben nicht mehr als Linksverteidiger im Anführungszeichen klassischen Sinne sich wahnsinnig mit nach vorne einschaltet, sondern letztendlich entsteht im Aufbau eine Dreierkette bestehend, glaube ich, aus Benzebaini, Schlotterbeck und Hummels. Benzebaini ist, glaube ich, auch der Spieler mit den meisten Pässen in dem Spiel, meister Ballbesitz auf dem gesamten Platz und ist in meinen Augen auch die Rolle, die ihn am besten liegt. Damit gehadert im Vorfeld oder mit der Idee, ihn dorthin zu stellen, nicht wegen ihm selber, sondern weil du dann Schlotterbeck quasi in die zentrale Innenverteidigerposition berufst. Und der zentrale Innenverteidiger ist im Regelfall eigentlich immer, also so archetypisch würde ich sagen, Innenverteidiger kannst du unterscheiden in zwei Typen: Organisatoren, Stabilisatoren und Aggressoren. Ja. Und Schlotterbeck ist für mich stand jetzt eher mehr ein Aggressor definitiv. Und die spielen meistens eher auf den äußeren Positionen. Vor allem, er ist ja auch jemand, der sehr gut andribbeln kann mit Ball, der Meter machen kann. Das geht aus der Zentrale heraus nicht so gut, aber in dem Spiel klappt das sehr, sehr ordentlich. Und Benzebaini ist für mich echt eine Bereicherung aus der Position heraus, macht sein bestes Spiel für den BVB in der aktuellen Saison, würde ich sagen.
Würde ich auch sagen. Ich finde es auch übrigens eine sehr, sehr gute Entscheidung, denn ich finde auch, dass Rami Benzebaini so viel Offensiv-Output er ja auch bei Gladbach hin und wieder hatte, war vieles davon waren Standards, es waren Elfmeter, es waren Nachstandardsituationen und dass er das auf der Schiene nicht so bringen kann, das ist relativ logisch.
Vor allem hat Dortmund diese Bälle raus auf die äußere linke Position sehr oft gesucht, schon in der Saison. Das Problem ist, wenn da Benzebaini stand, war oft halt der nächste Weg Ball zurück, wieder Neuaufbau, neuer Versuch. Wenn der Ball raus, aber in die Füße von Jamie Bynoe Gittens kommt, dann gewinnt er nicht jedes 1 gegen 1, aber er hat die Fähigkeiten, 1 gegen 1 aufzulösen und gibt dir eine ganz andere Option. Also ich finde, Bynoe Gittens in der Breite zu haben, der dann da an den Ball kommt, ist deutlich vielversprechender im Offensivbereich, als dann dort einen Rami Benzebaini ohne Tempo stehen zu haben.
Bynoe Gittens hat auch eine große Chance nach einem tollen Solo. Der Abschluss ist absolut kläglich. Ist ja wirklich auch definitiv seine. Also solange das so bleibt, ist es ein langer Weg für ihn noch, um da wirklich eine tragende Rolle beim BVB zu übernehmen. Weil da muss er wirklich ein bisschen besser werden. Marco Reus ist natürlich auch ein Spieler, über den wir hier reden sollten. Marco Reus nach der Vertragsverlängerung war viel Geschrei in Dortmund. Wo ich dich sagen muss, wir sind ja relativ nah dran am Fußball, würde ich behaupten. Hattest du das mitbekommen, dass das so ein Riesenpolitikum war, dass Marco Reus' Vertrag verlängert wurde? Hast du das so richtig eng mitbekommen? Ich habe mitbekommen, dass es ein Thema war.
Ja.
Aber nicht, dass es scheinbar so ein Riesending war, wie es jetzt auch an diesem Wochenende von diversen Kommentatoren in diversen Zusammenfassungen gesagt worden ist.
Nee, also in der Dimension nicht. Wenn es so war, kann ich es auch nicht ganz nachvollziehen. Ich finde, man darf immer darüber sprechen, wie viel Geld das dann noch verbunden sein soll. Thema, genau. Aber grundsätzlich mit Marco Reus zu verlängern, halte ich für richtig. Und ich finde, Marco Reus hat sich einen Status beim BVB erarbeitet, wo ich der Meinung bin, er sollte selbst entscheiden dürfen, wie lange er für Borussia Dortmund spielen möchte.
Würde ich gehe weitestgehend mit. Also selbst entscheiden inkludiert er immer so ein bisschen, dass er machen kann, was er will einfach. Aber ja, ich bin bei dir.
Aber
du hinterfragst einfach nicht. Wenn Marco Reus sagt, ey, ich mache noch ein Jahr, dann sagst du, alles klar, Marco.
Ja, genau. Vielleicht müssen wir darüber reden, für wie viel Geld du es da machst. Aber dann machst du es eben noch ein Jahr. Und ich finde, er zeigt ja auch jetzt in den ersten Spielen, dass er viel von dem verloren hat, was Prime Marco Reus mal ausgemacht hat. Natürlich. Allen voran eben Dynamik und Geschwindigkeit.
Gar nicht mehr da.
Aber er ist offensichtlich immer noch ein sehr, sehr guter, intelligenter Fußballer.
Zwei Spiele
und hat das jetzt schon zwei Spiele entschieden, ja.
So, ne, also, denn er macht hier das 1-0. Die Dortmunder sind dann auch wirklich in Halbzeit 2 immer mehr am Drücker und dieses 1-0 wird, es ist einfach der Abschluss und die Bewegung im Rücken von Lacroix, von Marco Reus.
Ja.
Das wird drei Viertel des BVB-Teams in dieser Form wahrscheinlich nicht lernen. Das ist einfach ideal, es ist perfekt, es ist einfach super. Der muss sich mal gucken bei seinem Abschluss, der weiß, wie er den Fuß dazu positionieren hat, dass er ins lange Eck einrollt und einfach, toller Moment.
Es ist ein toller Moment und das ist dann auch ein Spiel, wo der BVB am Ende schmucklos 1-0 gewinnt. Aber was sie hier tun, und jetzt kann man sagen, Wolfsburg hat auch nicht wahnsinnig viel dagegen zu halten gehabt, aber trotzdem würde ich sagen, Wolfsburg ist in der tendenziell in der Gesamtqualität eher dazu in der Lage, ja, als es Heidenheim sein sollte, was Dortmund hier geschafft hat, ist ein Spiel zu, also nicht zu killen ergebnistechnisch, aber keine, kein Chaos reinkommen, ja, zu lassen, es unter Kontrolle zu halten und dafür zu sorgen, dass Wolfsburg gar nicht so eine Hektik reinbringen konnte. Und das ist ein springender Unterschied zu den letzten Wochen, dass dann ein, ja, dass das Spiel einfach sich zu keinem Zeitpunkt total chaotisch und offen angefühlt hat.
Sehr guter Augen. Punkt, denn das war nämlich, in, wenn du durchgehst, PSG würde ich mal ausnehmen, ist jetzt nicht die Kragenweite aktuell. Im gegen Freiburg war das die letzten 10 Minuten vor der Halbzeit, die komplett vogelwild waren. Gegen Heidenheim waren es die letzten 20 Minuten, die wild waren. Und es war einfach ein Problem, dass der BVB sich auf dieses Chaos immer wieder eingelassen hat. Und in diesem Spiel, genau wie du gesagt hast, die Wolfsburger, sie wollen, du siehst in den letzten 10 Minuten, dass sie wollen. Aber der BVB, ja, lässt sie nicht. Und so ist es auch für mich ein verdienter Sieg. Die Dortmunder sind die Mannschaft, die hier mehr dafür tut. Und gehen damit 1,75 Expected Goals raus im Vergleich zu 0,47 vom VfL aus Wolfsburg. Wobei ich sagen muss, 1,75 fühlt sich auch viel an für das, was Dortmund da offensiv angeboten hat.
Relativ, ja. Aber trotzdem, sie hatten ihre Momente und am Ende reicht es. Am Ende ist es ein schmuckloser Sieg, aber genau der, den sie gerade gebraucht haben. Ich würde noch positiv hervorheben, Salih Özcan, der ja reingerückt ist, ja, und es dafür echt ordentlich gemacht hat. Wolfsburg hat es ihm auch ein bisschen leicht gemacht. Ich finde, er konnte sehr oft zwischen den beiden, also Wolfsburg hat ja viel im 4-4-2 verteidigt und zwischen Stürmern und Mittelfeld hat Salih Özcan immer wieder die Möglichkeit bekommen, ohne Gegnerdruck aufzudrehen. Ich glaube, Wolfsburg hätte da mehr machen können, hätte da jemanden auf ihn draufsetzen können, der ihn ein bisschen mehr stresst, dann hätte er vielleicht auch Fehler provozieren können. Aber so bleibt für mich stehen, dass Salih Özcan diese Aufgabe gut erfüllt hat und auf eine Art und Weise, wo er sich zumindest darum dafür empfohlen hat, das zeitnah nochmal machen zu dürfen.
Man hatte ja, also der war ja wirklich komplett, hatte man das Gefühl, außen vor zwischenzeitlich. Und ja, gute Leistung. Und wen ich nochmal hervorhaben, und ich weiß nicht, was passiert ist, dass ich mich wieder in dieser Position wiederfinde. Mats Hummels ist in der besten Form seit Jahren.
Ja.
Wirklich, wirklich. Der war wieder richtig gut in diesem Spiel. Und gegen Bochum sah er nicht gut aus vielleicht, aber diese Saison, absoluter Stabilisator, absolut wichtig beim BVB und am Hilfold, muss ich ganz ehrlich sagen.
Wenige Dinge machen so viel Spaß, finde ich, wie jemanden bei einem guten Old-Man-Game zuzuschauen.
Ja, genau,
also wie jemand
genau
um seine mittlerweile offensichtlichen, ja, körperlichen Limitierungen drumherum arbeitet und trotzdem einen Weg findet, das Gewinn
weil
bringt,
es dir umzusetzen. Immer, ja, einen sehr cleveren Fußballer zeigt.
Ja.
Das zeigt jemand, der seine Limitierung erkennt und der Fußball gut genug versteht, und das gilt übrigens für alle anderen Sportarten auch oder die allermeisten, und der es aber gut genug versteht, um diese athletischen Mängel wettzumachen. Und das ist, vielleicht ist es auch so besonders, weil früher ist es ja durchaus mal passiert, dass junge Spieler, wenn sie eine besondere Begabung hatten, ohne besondere athletische Fähigkeiten, trotzdem in die Bundesliga gekommen sind und trotzdem Top-Fußballer wurden. Und das wird ja immer weniger. Athletik ist so eine Grundvoraussetzung.
Ja.
Weißt du, jeder ist peitschnell, jeder ist athletisch. Und deswegen sehen wir so selten unathletische Spieler. Und Marco, machen wir uns mal nichts vor, Mats Hummels ist schneller als ich. Weißt du, also
ja,
unathletisch ist ein großes Wort bei einem Mann, der seit 100 Jahren Bundesliga spielt. Aber es macht es irgendwie besonders.
Aber eben nicht diese Schnellkraft. Ich muss by the way nur anmerken, ich finde es übrigens schade, dass der Fußball sich in die Richtung entwickelt.
Ist es auch.
Weil ich finde, dass den Fußball...
Weißt du, wer verloren geht, wer da auf der Strecke bleibt? Künstler.
Ja. Ja, und ich finde halt was Geiles am Fußball. Also Basketball hat zum Beispiel im Regelfall so eine Base-Körpergröße als Entry-Level, ja, in den Sport, im Regelfall, würde ich jetzt mal als
ja,
Laie
kann man,
sagen. Kann man schon grob sagen. Ja,
also und du findest kaum jemanden, der unter 1, ich sag mal,
ja,
86 ist der absolute Minimum und dann eher, aber...
Und wenn ich jetzt auf American Football schaue, da ist auch...
Auch da eigentlich gibt es athletische Beschränkungen.
Beschränkungen, genau. Und im Fußball war es halt lange Zeit so, dass du halt genau das nicht gebraucht hast und dass es auch Platz gab und Rollen gab für Leute, deren größte Stärke in den Füßen und im, ja, Kopf gesteckt hat und nicht in dem Körper, mit dem sie gesegnet worden sind. Und die werden so ein bisschen rausgedrängt aus dem Markt. Von daher ist es schön, sowas dann auch zu sehen.
Juan Román Riquelme würde durch keine
Paradebeispiel
durchkommen,
ja, ja,
heutzutage, und war einer der allergeilsten Baller, die wir in den letzten 30 Jahren, den wir zugucken durften. Der VfL wird also vom BVB geschlagen und Borussia Dortmund hält damit den Anschluss an die Plätze ganz oben. 11 Punkte aus 5 Spielen. Die Kritiker lügen gestraft.
Ja. Lassen wir mal so stehen.
So, wir haben schon FCA gegen Mainz abgearbeitet. Das bedeutet, wir sind am letzten Spiel vom Samstag angekommen. Dem Spiel, das ihr im Stream begleitet habt. Bremen schlägt Köln mit 2-1.
In einem Spiel, das... in Ordnung war, würde ich sagen, so würde ich es formulieren. Köln hatte eine gute Anfangsphase, haben ja auch dann sich damit eine Führung belohnt. Die Führung war jetzt das Produkt von einem Standard und ein bisschen Gestocher, wo Davy Selke dann alles reinlegt, was er hat,
yes,
um ihn zu machen.
Das ich sage übrigens, in meinem persönlichen Davy Selke-Counter, zweites, viertes Spiel, zweites Tor.
Nicht so schlecht.
Man muss sich die Welt zurechtbiegen, wie man will, aber, ja, aber das ist so bei mir.
Er ist definitiv aktuell einer der wenigen Lichtblicke, die Köln hat. Das ist ganz klar.
Ja.
Also Köln macht das in der ersten Halbzeit ordentlich, haben ein paar griffige Momente, auch ein paar gute Balleroberungen, schlagen daraus aber wenig Kapital. Im Verhältnis, würde ich sagen. Und in Halbzeit 2 merkst du dann, dass ihnen so ein bisschen die Kräfte verloren gehen. Dann fangen sie an, einen Tick zu spät zu kommen in entscheidenden Momenten und plötzlich kommt dann auch Bremen besser ins Rollen. Und ich würde, ja, haben wir den Spielfilm noch nicht ganz abgerollt, aber trotzdem sagen, in Summe verdient sich Bremen dann hinten raus tatsächlich auch diesen Sieg in meinen Augen.
Das finde ich auch. Und man merkt, ja, die negativen Seiten der wenigen Rotationen, die Baumgart seiner Mannschaft da gibt. Du sagst es nämlich, hinten raus geht denen einfach, denen gehen die Körner aus. Klar, aber sie wechseln dann, darum geht's nicht. Und sie haben ja sogar mit Downs dann noch hinten raus eine große Chance. Und trotzdem siehst du es ihnen eben an. Aber der Reihe nach, Davy Selke also mit dem 1:0 bereits 7 Minuten später. Der Ausgleich der Bremer, und zwar in Person von Rafael Santos Borré. Riesenpass von Marvin Ducksch und der ganze Spielzug vorher, wie sie das über rechts aufbauen, ist mit das Beste, was ich von Bremen diese Saison gesehen habe.
Fantastisch. Sie spielen es richtig gut aus. Es geht über einen Einwurf los, dann lösen sie es da auf. Es ist diese klassische Werder-Sturmduo-Bewegung gegenläufig. Ducksch kommt entgegen, Borré macht den tiefen Lauf, kriegt einen super Ball durchgesteckt, bleibt cool beim Finish. Ist ein sehr, sehr schön rausgespielter Ausgleich. Aber auch das zweite Tor, das Bremen dann macht, der Führungstreffer durch Jinma, der eingewechselt wurde, ist auch richtig schön.
Jinma, könnt ihr euch jetzt hier vorstellen, Augen-Emoji hinter dem Namen, weil der Junge meldet sich richtig an in der Liga, so langsam aber sicher. Ja,
und was der halt hat, ist einfach enormen Speed.
Speed?
Der läuft Chabot da so dermaßen Speed was von weg. Also der macht da wirklich Meter ohne Ende. Und auch das macht Bremen gut. Da wird dann eben Senelün läuft von hinten durch, kriegt den Ball und steckt den dann einfach im idealen Zeitpunkt da zwischen den beiden Spielern durch. Jinma bereitet das auch herausragend vor, nimmt sich so ein bisschen 2-3 Meter Abstand zu Chabot, um dann auch wirklich eben diesen Antrittsvorsprung zu haben. Was man halt sagen muss, ist, zu Werder Bremen, die ja dann das 2-1 da machen und den Assist kriegt auch seine Lünen. Lünen hat gespielt, Demann hat gespielt und alleine das.
Und guck, was passiert.
Hat das Basislevel von Werder Bremen so sichtbar angehoben, dass die gesamte Mannschaft besser ausgesehen hat.
Lünen war für mich, vielleicht Ducksch ausgenommen, würde ich sagen, war Lünen der beste Mann auf dem Feld.
Sehe ich auch so. Und vor allem, ich habe mal auf Twitter, als Bremen, glaube ich, in Freiburg verloren hatte durch diesen späten Maxi-Philipp-Treffer, habe ich auf Twitter so 4 Screenshots gepostet von Werder-Bremen-Sequenzen im Ballbesitz, wo die Werder-Offensive eigentlich gut und vielversprechend positioniert ist, sich in gute Position gebracht hat, aber der Pass aus dem Mittelfeld nach vorne einfach nicht kommt. Wo er einfach nicht kommt, dreimal, tut nichts zur Sache, aber dreimal eben in Person von Christian Groß und Senne Lünen spielt diese Bälle. Wenn du ihn, ich habe mir alle nach dem Spiel nochmal bei Y-Scout nochmal alle Pässe von Senne Lünen angeschaut. 38
von 39 hat er angebracht übrigens.
Ja, und das waren 38 von 39 und nicht nur Querpässe. Nee, überhaupt
3
nicht.
3 von 3 Longballs, eine große Chance created, also da ging's, der hat auf jeden Fall einen Meter gemacht mit seinen Pässen.
Pässe zwischen den Linien hindurch, hat sich mit Ball unter Druck rausgedreht, Pässe mit dem ersten Kontakt gespielt, also einfach das Spiel und die Qualität auf dieser Position auf ein technisch, fußballerisch anderes Level gehoben und dann sieht man auch, dass Ole Werner dieser Mannschaft eben doch gute Abläufe implementiert hat, nur dass sie oft oder zu selten in die Position kam. Was zum Beispiel auch richtig gut funktioniert hat, ist, in der 62. Minute hat Romano Schmid den Abschluss, den er nimmt. Da bereiten sie auch sehr, sehr gut vor. Jens Stähe macht da so einen diagonalen Lauf und zieht da für den Innenverteidiger, glaube ich, den linken Innenverteidiger, den Passweg auf ins Zentrum und dann geht's ganz, ganz schnell. Einmal gibt's eine Chance, wo Demann den Ball von links außen mit dem ersten Kontakt quer klatschen lässt, Ducksch lässt den durch, hinten kommt dann, glaube ich, Borré an den Ball, nächster Abschluss. Also Werder hatte in dem Spiel wirklich einige spielerisch richtig gute Sequenzen.
Demann übrigens auch mit einer sehr, 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 sehr ordentlichen Leistung.
Ja, also die werden auch noch ihre schlechten Momente haben, aber meine Meinung ist einfach, wenn man das sieht, wenn ich das quer vergleiche mit dem, was Jung geboten haben und was Christian Groß geboten haben, gibt das Werder Bremen fußballerisch einfach mit Ball ganz, ganz andere Optionen.
Ja, das definitiv und man hat die Jungs ja auch nicht umsonst geholt, weißt du? Man hat jetzt ein bisschen länger vielleicht gebraucht, die in die Mannschaft zu bringen und ich hoffe, dass wir, weil das haben wir jetzt ja auch schon mehr als einmal gesehen bei Ole Werner, dass sobald der Druck ein bisschen steigt, das Default zurück zu Christian Groß geht. Aber ich hoffe, dass dieser Schritt vielleicht jetzt überwunden ist. Und natürlich hat man da mit Köln jetzt einen Gegner gehabt, bei dem man sich den man dann auch erst schlagen muss. Denn die Kölner, der Einsatz hat wie immer gestimmt.
in case of emergency break glass und hinter dem Glas vor Ole Werner ist dann Christian Groß, der dann wieder rausholen kann.
Es ist wirklich so. Es ist wirklich so. Aber die Bremer also mit dem zweiten Saisonsieg natürlich, sie haben ja Mainz bereits geschlagen und stehen damit jetzt bei 6 Punkten aus 5 Spielen. Und für den FC wird es ja einigermaßen dramatisch da hinten drin. 1 Punkt aus 5 Spielen, 4:9 Tore. Timo Baumgart hat eine Brandrede gegen oder ja einen Hilferuf abgesetzt nach dem Schalke-Spiel und sein beinahe Namensvetter, der Köln-Trainer, ist auch kurz davor, glaube ich, einen Hilferuf abzusetzen, denn es geht leider in die falsche Richtung bei den Kölnern.
Köln hat jetzt Stuttgart und Leverkusen. Wenn Gladbach und Köln im Gleichschritt weiterhin nicht gewinnen, am 22. Oktober ist Köln gegen Gladbach. Das wird so krachen, Alter. Wenn die unter der Kulisse Abstiegskampf aufeinandertreffen, vielleicht beide noch ohne Sieg, Alter. Boah.
Das würde richtig schallern, Alter.
Ja.
Puh.
Ja, logge ich jetzt schon eigentlich schon einer als heißer Kandidat für ein Spiel, was wir streamen müssen.
Für ein Watchalong. Ja. Wenn die Situation bis dahin in die Richtung weitergeht, ja, dann auf jeden Fall. Denn man muss nochmal sagen, die Kölner haben die mit Mainz 05 schlechteste Offensive der Liga. 4 Tore aus 5 Spielen. Hinten alles okay. 9 Gegentore, da gehörst du sogar zur oberen Hälfte wahrscheinlich. Aber es bringt dir halt nichts, wenn du selbst nicht treffen kannst. Und wir gehen rein in den Sonntag.
Thema unkaputtbar. Leverkusen-Heidenheim, 4:1, das eigentliche Highlight des Spiels natürlich, als Frank Schmidt Xabi Alonso feierlich sein Buch schenkt.
Das habe ich nicht gesehen.
Ja.
Hat er gemacht?
Ja, sein Buch geschenkt. Dann hat er es übergeben, feierlich, nach dem Spiel, ja.
Wie, also noch im, also medienwirksam auch?
Na, also es gab halt ein Foto davon, von hinter den Kulissen, glaube ich, von Social Media, von einem von den beiden Vereinen festgehalten. Aber wurde überreicht, unkaputtbar.
Ach so, stimmt, so, ich wollte gerade fragen, wie das Buch heißt.
Aber natürlich, ja, es heißt unkaputtbar, ja.
Gut.
Alonso liest es gerade in diesem Moment.
Ja, höchstwahrscheinlich. Ja. Nach allem, was wir jetzt gehört haben aus dem Rheinland, soll er das Montagstraining abgesagt haben, weil er zu tun hat. Er will sich weiterbilden.
Frank Schmidt, schwere Kost.
Das klang sehr russisch für Spanier. Leverkusen empfängt Heidenheim. War das
eine Milchschnitten-Anspielung?
Ja, das Blenis haben wir uns gemacht. Immer wenn wir ein bisschen Hunger hatten, haben wir uns Blenis gemacht.
Ja.
Mit saure Sahne. Leverkusen lässt Heidenheim überhaupt keine Chance. Dovedan stürmt anstelle von Piringer und Leverkusen nach der Rotation gegen Hecken in Europa, der erfolgreichen Rotation, wieder in Bundesliga-Bestbesetzung. Und würdest du dich wehren, wenn ich sage, Leverkusen dominiert über 90 Minuten?
Nein. Ja, nein. Okay. Also, ich wüsste auch nicht, wie das Spiel. Also, Heidenheim hat ja echt schon achtbare Performances in der Bundesliga gezeigt. Auch gezeigt, dass sie in der Lage sind, Gegner, die qualitativ vom Kader her über ihnen stehen, zu ärgern. Aber hier treffen sie halt auf die, da würde ich sogar sagen, aktuell noch vor Bayern, die aktuell beste Mannschaft, die wir in Deutschland haben, wenn es darum geht, Gegner, die dir nicht viel geben wollen, trotzdem auseinanderzuschrauben. Und das ist eben Bayer Leverkusen. Und das Endprodukt haben wir in diesem Spiel gesehen. Es ist völlig verdient und auch in der Höhe in Ordnung, dass Bayer dieses Spiel mit am Ende 4:1 gewinnt. Sie haben 72% Ballbesitz, 21:2 Abschlüsse.
Ja.
Also Heidenheim kommt überhaupt nur 2-mal zum Abschluss in diesem Spiel. Bei FotMob ist der XG 3,65:0,52. 91% Passquote.
Ist egal. Ist es 0,1 bei Heidenheim.
Ja. Es ist egal, wo du schaust. Fakt ist auf jeden Fall, dass Leverkusen statistisch und auch im Ergebnis dieses Spiel vollkommen zu Recht in der Höhe gewonnen hat.
Und sie machen es auf die bereits, ja, wenn man die Bundesliga in dieser Saison verfolgt hatte, hat altbekannte Weise, in diesem Fall ist es Palacios, der einen wunderbaren Ball in Richtung, Boniface spielt.
Ja.
Und der ist einfach nicht zu verteidigen von den Heidenheimer Innenverteidigern. Das ist einfach zu viel, setzt sich da dann durch, den ersten hinterher mit dem Rücken zum Tor an, dreht auf, schließt ab und ist halt einfach tödlich, der Junge.
Ja, das nicht. Also prallt einfach ab an ihm. Stiller hält es 1:0 für mich und das Hofmann, der dafür sorgt überhaupt, dass der Passweg von Palacios zu Boniface offen ist, weil er eben diesen Lauf nach außen macht. Aber Heidenheim schlägt temporär zumindest zurück. Sie schlagen zurück in Person von Erin Dingci.
Es läuft über die beiden Jungs, über die alles laufen muss,
also,
bei Heidenheim.
Wann fällt denn der aus sich eigentlich? Ach, in der zweiten
Halbzeit. 58.
Dauert ein bisschen, ja. 58.
Vorher ist noch die Situation, wo Frimpong gegen Dingci am Zuppeln ist.
Ja.
Wo ich schon sagen würde, also ich sag nicht, dass man es so machen muss, aber dafür hat man in der Bundesliga, glaube ich, auch schon Platzverweise gesehen. Notbremse halt dann. Wäre sehr hart, ich sag nicht, dass man es machen muss. Ich sage nur, weil, ne, das war an der Grenze für mich.
Aber 58. ist das Stichwort, da fällt der Ausgleich über Yannick das Beste, der findet Dingchi. Und er trifft, was ich bei Dingchi, der jetzt schon mehrfach in dieser Saison getroffen hat, übelst auffällig finde, ist, wie erstens die technische Qualität seiner Abschlüsse ist und mit was für einer Ruhe der abschließt, mit einer Überlegtheit. Auch der Abschluss ist super clever, super überlegt gewählt. Also ich finde, Dingchi hat eine unheimliche Ruhe und Gelassenheit im Abschluss für einen Spieler, der ja auch noch relativ jung ist und am Anfang eigentlich seiner Karriere steht.
Dingchi inklusive Pokal mit in dieser immer noch jungen Saison 4 Tore und einer Vorlage.
Stark.
Das für eine Mannschaft, von der man absolut erwartet, dass sie unten drin steckt, das ist sehr, sehr gut. Aber dieser Ausgleich kann sie nicht retten, denn es ist dann wieder Palacios mit einem wirklich krassen Ball. Es ist so nice, wie er den Ball vorher fordert. Es gibt diese eine Einstellung, wie er wirklich zeigt, gib dem jetzt zu mir, beiden Händen winkt er sich den Ball ran und dann mit dem ersten Kontakt Jonas Hofmann da schickt und der macht das 2-1.
Filetiert, komplett filetiert mit diesem einen Pass. Wenn man sich das zweite Bayer-Tor anschaut, das ist ganz spannend, und auch, also normalerweise hast du ja immer das so, dass die Mannschaft, die im Ballbesitz ist, irgendwo Spieler hat, die bereitstehen, um den Gegner auseinanderzuziehen. Da ist wirklich auffällig, wie krass eng die Leverkusener Mannschaft beieinander steht, wie kurz die Abstände sind. Also die überladen quasi das Zentrum in dem Vertrauen, dass sie technisch stark genug sind.
Genau, du brauchst halt herausragende technische Fähigkeiten.
Ja, durch diese Räume durchzuspielen. Und was bei Leverkusen auch da siehst, wenn du das nutzen sie in dem Moment nicht aus, aber du hast ganz oft so eine Art Zickzack-Struktur. Als ob du so eine Art Treppe hättest, die Leverkusen durchs Zentrum nach vorne zieht. Also wo die Spieler in so einer Art Zickzack-Linie stehen für mögliche Passoptionen, sogenannte Third-Man-Combinations. In dem Fall ist es einfach nur ein brillanter Steilpass, aber du siehst einfach auch in der Art und Weise, wie Leverkusen sich aufstellt, positioniert, dass sie auch in der Lage gewesen wären, bereit gewesen wären, das auf einem kürzeren Wege auszukombinieren.
Und sie hören dann noch nicht auf, es geht noch weiter zu, als nächstes gibt es berechtigterweise nach VAR-Einsatz einen Elfmeter, nach Foul an Grimaldo von Maloney, in meinen Augen richtig, und Boniface macht ihn zum 3-1. Und dann ist es Grimaldo, der Adli schickt, und da sind Pass und Finish gleichermaßen schön zum 4-1 für Leverkusen.
Ja, und wir könnten jetzt noch weiter über dieses Spiel reden, finde ich, aber müssen wir gar nicht, denn
ich würde noch neben den, auch, na, ich meine, die Lobeshymnen über die Leverkusener, sie wiederholen sich und wiederholen sich, aber Palacios, der hat in dieser Saison noch kein Spiel gemacht, wo ich nicht sagen würde, Prädikat sehr gut.
Ja, verstehe ich. Der ist generell, also mit der Ankunft von Alonso eigentlich, kann man sagen, hat er sich richtig gut entwickelt.
Und auch die Kombination mit Xhaka ist brillant für Leverkusen.
Ja, also funktionieren sehr, sehr gut. Ich finde beim Gegentor, was Leverkusen kassiert, bleibt Xhaka so ein bisschen passiv. Und ich glaube auch, dass Granit Xhaka jemand ist, der, wenn du es nur ausreichend forcierst, kannst du ihn auch kannst du ihn kitzeln, kannst du Momente finden, in denen du so ein bisschen auch seine Schwächen offenlegst, aber trotzdem, das Zusammenspiel der beiden ist stand jetzt herausragend gut.
Und so geht es weiter in den sonnigsten Regionen der Tabelle für Bayer Leverkusen, und wir gehen zum letzten Spiel dieses Bundesliga-Spieltags, und es ist Eintracht Frankfurt gegen den SC Freiburg. Ich hab grad fast die SC Freiburg gesagt. Und das ist ein Spiel, in dem die Eintracht optisch überlegen ist, aber ja, ich kann dieselbe Kassette abspulen wie die letzten 5 Wochen.
Also was ich jetzt vorwegschiebe ist, kaum etwas ist so undankbar und so zäh und was auch immer, wie einer Mannschaft dabei zuzuschauen, wie sie versucht, sich in ein ballbesitzstarkes Team zu entwickeln und daraus Lösungen zu generieren und zu finden im Spielaufbau. Aber
vor allem, wenn der Kader dann auch noch nicht 100% stimmt. Wir haben schon darüber geredet, aber es fehlt halt weiterhin.
Gottverdammt ist das scheiße langweilig, aktuell Spiele von Eintracht Frankfurt zu gucken.
Und das, obwohl die Eintracht, ich habe mich wirklich hart versucht, auf positive Dinge zu konzentrieren. Hier ist also meine Liste positiver Dinge.
Okay.
Robin Koch ist ein absolutes Monster. Ist ein absolutes Monster, der Junge. Er macht Tuta so gut, wie ich ihn selten erlebt habe, denn die Eintracht-Defensive ist richtig, richtig stark. Es ist kein reiner Zufall, die Gegner waren schwach, muss man ganz offen sagen. Aber es ist kein Zufall, dass die Eintracht die beste Defensive der Liga bis jetzt stellt. Auch Pacho, spielt sehr, sehr gut. Hugo Larsson, Elias Skiri, das wächst zusammen. Larsson macht das Spiel gerne breit, geht immer wieder nach rechts raus, unterstützt da Buta, der dann sehr steil gehen kann, tief gehen kann. Gefällt mir auch gut. Faris Shaibi, sehr, sehr gutes Bundesliga-Startelf-Debüt in meinen Augen. Wirkt da wie jemand, der da der einfach mit seiner Art zu spielen auch auf dieser Position besser aussieht als Mario Götze in den letzten Spielen. That being said, es ist dasselbe Problem. Der Eintracht fehlt einfach irgendein Stürmer. Es ist Omar Marmoush, macht, Junge, der reißt sich den Arsch auf, der will gefallen, der will alles geben und er macht das auch sehr, sehr ordentlich, aber er kann es nicht da vorne drin, es funktioniert nicht und die Eintracht macht in meinen Augen wirklich, das meine ich komplett ernst, bis ins letzte Drittel ein gutes bis sehr gutes Spiel. Das ist absolut in Ordnung.
Sie sind gut bis so Höhe gegnerischer Strafraum.
Und dann ist vorbei.
Ja.
Und dann ist vorbei und es geht nichts. Es geht nichts. Skiri, der weiterhin nur sehr ja, selten auftauchen darf, sich in der Offensive selten einschaltet, darf es eher Larsson, der, wenn die anderen beiden breit machen, Ebimbe und Chaibi, den Zehnerraum besetzt, ist eher Larsson als Skiri. Weiß ich auch nicht, was ich davon halte. Aber das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass die Eintracht keinen Stürmer hat.
Ja, das würde ich auch sagen. Es fehlt einfach ein Zehnspieler. Ich glaube auch zum Beispiel, dass ein Omar Marmoush, wenn er neben einem,
yep,
Anführungszeichen klassischen, ja, Stürmer spielen könnte, dass es auch ihm schon deutlich mehr helfen würde, würde ihm Platz schaffen, Räume ziehen und ihn auch selber deutlich besser werden lassen. Man kann halt sagen, auch hier ist so ein bisschen auf einem höheren Niveau, aber es ist auf einem höheren Niveau so ein bisschen dasselbe Phänomen, das wir auch bei Augsburg gegen Mainz hatten, dass beide Mannschaften ja von der Anlage her, ja, genau, von der Ordnung her dasselbe aufgezogen haben. Und dann jeweils versucht haben, Lösungen zu finden. Also beide waren damit konfrontiert, dass der Gegner hinten fünf hat und dann mit 3-2 beziehungsweise 2-3 anläuft. Das heißt, mit fünf Leuten da eben ins Anlaufen geht. Freiburg öfters mal im 3-3-4, so würde ich es nennen, aufgebaut, um dann eine Überzahl zu erzeugen. Frankfurt hat in der ersten Halbzeit Skiri immer mal wieder in die Kette fallen lassen und dann eine Viererkette gebildet im Aufbau, um da Überzahlen zu generieren. Also beide haben irgendwie versucht, Wege zu finden, um dann im Aufbau diese numerische Patt-Situation so ein bisschen aufzubrechen. Aber richtig,
das mit Skiri hat auch nicht wirklich funktioniert dann in der Kette. Da hätte ich, also ich meine, sie haben es dann in der zweiten Halbzeit auch weniger gemacht, weil Robin Koch das eigentlich wirklich ordentlich gemacht hat da hinten.
Ja, nachher ist dann Ebimbe mehr eingeschoben und dann war es auch bei Frankfurt eigentlich, würde ich fast sagen, so ein 3-3. Ja. Drei Innenverteidiger und davor in der zweiten Linie Skiri, Larsson und Ebimbe. Hat für mich tendenziell auch besser ausgesehen. Aber ich würde generell sagen, die Eintracht spielt das bis zum Strafraum, bis ins Drittel gefällig, bis dahin, ja, ist ballsicher. Aber dann fehlt halt, dann sind sie einfach zahnlos. Da fehlt so ein bisschen, genau, die Durchschlagsfähigkeit.
Und zwar komplett zahnlos. Wir müssen ein paar Situationen besprechen. In meinen Augen ist das ein Foul an Buta in der ersten Halbzeit und damit auch ein Elfmeter.
Ja.
Denn, ja,
also,
es gibt den Kontakt unten, es gibt den Kontakt oben und das in der Geschwindigkeit. Aber, that being said.
Ist der zweite für dieses Jahr.
Ist der zweite Götz, jetzt in Bochum,
Götze,
ja, war genau dasselbe, hätte auch einer sein müssen. Genau, aber warum ich nicht komplett ausraste, ist, dass entweder Ebimbe oder Robin Koch halt auch fliegen können in diesem Spiel.
Ja.
Und beide können sogar fliegen. Ne? Ebimbe trifft da in meinen Augen rotwürdig und Robin Koch, das war Absicht, dass er da Adamu im Gesicht trifft. Denn es geht ja kurz vorher los und du siehst in Robin Kochs Gesicht, wie sehr Adamu ihn da nervt mit seinen Armen,
ja, ja,
bei sich und er langt einfach einmal zu.
Das sah nicht aus wie ein Zufallssicher, habe ich auch das Gefühl gehabt.
Das, ja, kommt ja von ganz drüben, weißt du?
Ja.
Trifft ihn da absichtlich.
Von ganz tief drin kommt das.
Ja, allem, wirklich, ja, aber auch wirklich. Und dann darf die Eintracht halt auch irgendwann zu 10 sein. Und wenn ich das im Hinterkopf behalte, dann kann ich sagen, yo, ist wohl in Ordnung. Nacho Ferri gibt sein Profidebüt, hat mich gefreut bei der Eintracht. Mhm. Und insgesamt muss man halt auch einmal sagen, dass die Eintracht halt eine unglaublich junge Mannschaft da gestern aufs Feld gestellt hat. 24,7 Jahre war der Altersschnitt. Dabei darf man aber nicht vergessen, dass zum Beispiel Kevin Trapp den natürlich arg nach oben zieht. Larsson ist 19 Jahre alt. Pacho ist Anfang 20, ein Kunku Anfang. Also es ist einfach eine sehr, sehr junge Truppe. Faris Chaibi auch brutal jung. Den muss man Zeit geben. Mir macht eigentlich vieles Hoffnung, aber verdammt nochmal, wer soll die Tore machen bei der Eintracht?
Ja, also ich glaube, es wird ein langer Weg zum Winter.
Ist es.
Wenn
es
sie nicht auf irgendeine magische Art und Weise Lucas Alario plötzlich, ja, aus dem
Hut zaubern halt so und so Nacho Ferri aus dem Nichts irgendwie 5-6 Tore noch macht, was
ins Laufen bringen, dann wird es, glaube ich, ein langer Weg zum Winter.
Ich habe gestern auch Leuten geschrieben, scheinbar ist Lucas Alario mein, ja, Hoffnungsschimmer.
Was schade ist, denn ich finde auch, dass so die Leute, die potenziell um so jemanden herumspielen können, also ich finde auch, dass Chaibi hat seine Momente, seine Flexibilität hat er schon angedeutet, der kann dir sowohl ganz vorne was geben, als auch sich fallen lassen ins Mittelfeld, sich dort Bälle abholen, also es ist vieles da, wo ich das Gefühl habe, es fehlt nicht wahnsinnig viel, damit es anfängt zu klicken.
Chaibi hat mir wirklich gut gefallen, war ja nominell das Gegenstück zu Dina Ebimbe, aber Ebimbe hat seine Rolle viel, viel mehr auf seiner Seite interpretiert, ist links auf der Schiene geblieben, nicht auf der Schiene, aber auf der linken Seite geblieben, während Chaibi wirklich überall unterwegs war und im Zentrum auch den Zehnerraum, wie wir es damals, als wir in unserer kleinen Scouting über ihn auch besprochen haben, hat er da sehr, sehr gut beackert. Und wie gesagt, es ist da, es werden Dinge weiter zusammenwachsen. Ich bin super high on Hugo Larsson. Ich finde, in dem Alter, ich finde, dass The Zone völlig übertrieben hat wie sie ihn abgefeiert haben. Aber ich sehe da halt einen Spieler in dem Alter mit solch einer Abgeklärtheit, der profitiert von Skiri auch, das wird zusammenwachsen. Aber ja, es fehlt halt einfach der Goalgetter.
Der kommt im Winter.
Yes.
Wir gehen, nicht erst im Winter, sondern jetzt,
yep.
Wir gehen raus aus dieser Folge mit der 11. Spieltags, der 11. des 5. Spieltags, angeordnet in einem 4-3-1-2.
Okay.
Im Tor Oliver Baumann, TSG Hoffenheim, über die rechte Seite Stuttgarts Stenzel, wieder mit einem Assist, einer der überraschendsten Spieler der Saison, dass der auf dem Level spielen kann.
Wagnermann ist jetzt bald wieder fit, ja. Und für Deutschland brauchen wir da Joscha Wagnermann.
Du brauchst für Kickbase.
Ja, halt da dein Maul, Joscha Wagnermann. Willst du einfach deine 11. Spieltags vorlesen und mich jetzt hier nicht persönlich angehen?
Kusunu und Shimakon bilden die Innenverteidigung, über links Rami Benzebaini. Auf der alleinigen 6 Jenne Lünen, die beiden Achter Kimmich und Palacios. Hängende Spitze Emerdin Demirovic vom FC Augsburg. Doppelspitze Harry Kane und Sero Girassi, mussten wir Boniface snubben. Aber wenn Kane, Girassi und Boniface in dem Gleichschritt jetzt weiter liefern, dann wird das öfters passieren.
Ja,
und in dem Fall finde ich Girassi 2 Tore, 1 Vorlage, Kane 3 Tore, 2 Vorlagen, darf man auch mal den Vorzug lassen in dem Fall.
Das war's von uns für den 5. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Ihr könnt uns am Donnerstag wieder hören. Diese Woche gibt es ja keinen europäischen Clubfußball. Demnach können wir keinen Stream ankündigen.
Nö, wir chillen einfach nur.
Wir chillen. Macht ihr das doch auch. Macht euch noch einen schönen Tag. Macht's gut.
Ciao, ciao.